Willkommen bei Anima Mundi, dem Podcast über die Kunst des ganzheitlichen Erfolgs. Wir leben heute in einer Zeit, in der Komplexität das neue Normal ist und wir können lernen, bewusst mit ihr umzugehen. Dieser Podcast richtet sich an UnternehmerInnen, EntscheiderInnen und VerantwortungsträgerInnen, die in komplexen Zeiten Orientierung suchen, nicht nur durch mehr Information, sondern durch mehr Bewusstsein und echte Wirksamkeit. Ein Unternehmen, dessen Unternehmensgeschichte 1947 mit einer geliehenen Nähmaschine begann und heute als europäischer Innovationsführer für textile Isolationslösungen gilt. Vom regionalen Handwerksbetrieb hin zu Hightech-Fasern, Premium-Schlafsystemen, militärischer Kälteschutzbekleidung und einem klaren Bekenntnis. Don't wait for opportunity, create it. Goldeck Textil steht für etwas, das in unserer Zeit selten geworden ist. Mut zum Neuen, ohne die Wurzeln zu verlieren. Fast 80 Jahre Tradition treffen hier auf Pioniergeist, technologische Exzellenz und eine Unternehmenskultur, die vom Respekt, Vertrauen und Begeisterung geprägt ist. Marika und August Meyer, die treibenden Kräfte hinter der Goldeck Textil GmbH mit Hauptwohnsitz in Seeboden am Millstätter See. Es freut mich sehr, dass ich euch heute hier als Gäste bei uns im Podcast Anima Mundi begrüßen darf. Ein Ehepaar, das nicht nur gemeinsam lebt, sondern gemeinsam unternehmerisch verantwortet. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wir träumen von einer Welt, in der wir nur das nehmen, was die Natur ersetzen kann. Lieber Gustl, darf ich gleich mit dir beginnen? Bevor wir persönlich werden, möchte ich ein bisschen auf dieses Statement, das ich auf eurer Website gefunden habe, eingehen. Wie darf man das verstehen? Wie setzt du das im Unternehmen um?
Also wir leisten diesbezüglich unseren Beitrag, indem wir Bekleidung erzeugen, die Schutz und Komfort bietet für naturnahes Leben. Das heißt, die Menschen müssen einfach sich wohlfühlen draußen. Und ich glaube, das ist schon sehr viel, weil eigentlich sollte jeder seinen Weg finden dann, wie er mit der Natur umgeht, wie die Natur auf ihn wirkt. Ich habe zum Beispiel vor Jahren aufgehört zum Mountainbiken, weil ich habe die Natur nicht erlebt beim Mountainbiken. Jetzt, solange ich meine Füße tragen, marschiere ich einfach im Berg und da habe ich viel mehr davon. Und so hat da jeder seinen Weg und seinen Zugang. Wir wollen einfach mit Bekleidung, mit professioneller Bekleidung, unseren Beitrag dazu leisten.
Sehr schön, danke vielmals. Marika, die ganz kurze Frage, wie ich dich angerufen habe und gefragt habe, ob ihr bereit wärt, hier beim Podcast teilzunehmen, war deine Antwort, ich habe das noch nie gemacht, aber ja, wir sind dabei. Frage an dich, glaubst du, dass man diesen Wachstumsmindset erlernen kann? Hast du den erlernt oder ist das in die Wiege gelegt oder hast du Vorbilder gehabt? Wie kommst du zu dieser Einstellung?
Also ich glaube, alle drei Faktoren, die du jetzt genannt hast, sind wesentlich. Ja. Ich komme aus einem sehr soliden Elternhaus, wo ich ein gewisses Rüstzeug für mein Leben mitgekriegt habe von meinen Eltern. Ich bin ja gelernte Bäuerin, Landwirtin und habe Wachstum und Stärke lernen dürfen, mitnehmen können durch die Arbeit bei meinem Mann, wie ich angefangen habe. Ja.
Durch die Arbeit bei deinem Mann, das heißt, du hast dort, willst du damit sagen, dass du von deinem Mann da viel gelernt hast oder hast du Ausbildungen gemacht oder wie hast du dir das angeeignet?
Beides, ja. Also ich habe einmal wirklich, ja, also arbeiten zu gelernt zu haben, das habe ich natürlich aus den Eltern ausgekriegt. Ich bin auf einer Land, also bei einem Bauern groß geworden mit einer Gastwirtschaft dabei. Und da lernt man arbeiten, ja, da brauche ich dir nichts Neues sagen. Ich habe nicht gewusst, ob ich zu Hause die Landwirtschaft übernehmen muss oder nicht, weil ich die Älteste bin, der Bruder der Jüngste. Und es hat sich Gott sei Dank jetzt letztendlich so gezeigt, dass es richtig war, dass ich dass mein Bruder, der hat die Landwirtschaftshaus übernommen oder den ganzen Betrieb nicht und die konnten eigentlich anders orientieren. Und die Andersorientierung, die habe ich mit dem Gustl machen können, weil ich hab maturiert, ja, aber eigentlich habe ich keinen Beruf gehabt. Ja, ich bin Landwirtin gewesen, nicht?
Und naja, Landwirtin ist ja ein sehr wertvoller Hof.
Ja, ja, aber Landwirtin ohne Hof ist auch nicht. Aber Wirtin, das Wort Wirtin steckt drinnen. Ja, also da steckt drinnen Werte, Sühn und irgendwann war mir das eigentlich zu wenig. Dann habe ich gesagt, du, ich muss irgendwas machen zu meinem Mann. Sag ich, dieses kaufmännische Angestellte, wie es vor 30 Jahren war, das hat nicht gepasst. Ja, und das war für mich, für meinen Eigenwert zu wenig. Nicht? Und dann habe ich eine Ausbildung machen können mit 6 Semester, mit Betriebswirtschaftslehre und Marketing. Und da bin ich gerade im ersten Semester zu unserer ersten Tochter schwanger gewesen. Und ich war froh, dass der machende Geist, der Wustl war, der mir immer gesagt hat, tu mal weiter, mal fertig. Betrieblich ist es nicht so gut gegangen, aber letztendlich habe ich das dann fertig gemacht. Und bin ganz viele Strecken und ganz viele Abteilungen bei uns im Betrieb dann durchgegangen, teilweise in der Produktion, in der Logistik. Und hängen geblieben bin ich letztendlich in der Buchhaltung.
Und das macht auch Spaß noch?
Das macht mir nach wie vor Spaß. Und ja, mittlerweile mache ich das Rechnungswesen bei uns für alle Betriebe.
Eine sehr wertvolle Aufgabe, würde ich sagen, Buchhaltung. Weil du sagst, machender Geist der Gustl.
Ja.
Darf ich da noch einmal zum Gustl zurückführen? Das heißt, der Gustl hat dich gepusht, animiert, weiterzumachen, das zu Ende zu bringen, trotz dieser Umstände mit gerade Schwangerschaft und so weiter. Weil du sagst, das war nicht so einfach. Da darf ich jetzt gleich nochmal zum Gustl kommen, also zu deinen Stärken komme ich dann auch noch. Aber eingangs einmal, ich habe schon gesagt, es ist ja jetzt, oder Frage anders, merkst du das auch natürlich in deinem Unternehmen, in euren Unternehmen, dass natürlich der Wandel stark da ist im Außen. Wir haben geopolitische Situationen, wir haben diese Zollthemen und diese ganze Veränderung. Jetzt frage ich dich, Gustl, wie gehst du mit diesen Veränderungen um? Wie reagierst du auf diese Veränderungen mit deinem Team oder spürt ihr das gar nicht?
Also vorweg möchte ich mal sagen, meine Frau war ja, als wir uns kennengelernt haben, ein Geschenk für mich.
Ja, schön.
Großartig. Und ich habe eigentlich nicht viel brauchen, pushen oder sie motivieren. Sie war ja selbst motiviert. Und ich habe eigentlich ein bisschen eine Mühe gehabt, ihr immer wieder zu erklären, du brauchst nichts, außer du musst nur die Marika sein. Nur dich leben, so wie du bist. Das reicht. Nicht? Und da hat es eine Weile gebraucht, um das selber auch zu sehen. Und das war eigentlich, also das heißt, ich habe gar nicht so viel beigetragen, außer eben dieses Bewusstsein zu schaffen, du brauchst dich nicht ändern, du brauchst nur du sein, so wie du bist. Ja. Das haben wir das Erste. Das Zweite ist, um eine Antwort zu geben, es war immer schon so, dass es um Strategie geht im Leben, ja. Na, das ist klar, du kannst heute der schnellste Rennläufer sein, wenn du in die verkehrte Richtung rennst, kommst nicht an, ja. So einfach ist es. Und auch nur, wenn du halb falsch abbiegst, ist schlecht, ja. Machst Umwege. Und die macht man ja naturgemäß im Leben immer wieder. Jedenfalls ist es so, dass ich mich immer wieder alle 2-3 Jahre hinsetze, und die Strategie festlegt für die einzelnen Sparten im Betrieb. Eine wesentliche Strategieänderung oder Strategieanpassung war damals im 95er Jahr. Das ist jetzt in 30 Jahren her. Ja, da als die EU sich formiert hat. Und die letzte Strategie-Niederschrift war im 21er Jahr bis 2030. Und seit damals ist natürlich sehr viel passiert. Da ist ja kein Stein am anderen geblieben. Eine 20 war eine andere Welt wie heute. Und dennoch ist es so, brauche ich eigentlich nichts ändern an der Strategie bis 2030. Einzig allein, wir werden sehr wahrscheinlich die Ziele die ich mir für 2030 vorgenommen habe, schon 2027 erreichen.
Unglaublich. Also 3 Jahre vorher schon.
Ja, 3 Jahre vorher.
Aber da möchte ich jetzt einhaken. Du sagst, es ist 2021, 2030 kein Stein auf den Angang geblieben. Die Veränderung war ja da mit Corona geschuldet. Sprichst du das wahrscheinlich damit an, oder?
Corona ein bisschen, ein wenig. Wenig, aber jetzt auch durch diese Kriege, durch das ganze Verhalten am Markt ändert sich. Ja. Wir haben ja die letzten 30 Jahre zuvor hatten wir ja im Militärbereich, wir beliefern ja die NATO und fast alle Staaten in Europa mit Militärbekleidung. Da wurden ja die Budgets runtergefahren. Wir sind noch die gleichen Anbieter geblieben. Und jedes Jahr haben sie ein bisschen weniger Geld ausgegeben, weil eben dadurch, dass Russland sich zurückgezogen hat, der Feind abhanden gekommen ist. Es war ja keine Notwendigkeit, sich da aufzurüsten groß. Und das heißt, die Budgets der einzelnen Länder gingen zurück. Natürlich hat sich da der Wettbewerb extrem verschärft in der Zeit. Und da habe ich mich, muss ich ehrlich gestehen, sehr wohl gefühlt dabei. Ja. Ich habe nicht jede Ausschreibung und jeden Tender gewonnen, das ist klar. Da ist es einmal so gelaufen, aber da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Jetzt wird massiv aufgerüstet, die Budgets ändern sich, werden immer mehr. Und man kommt eine völlig andere Situation. Und da ist es ganz wichtig, eben eine klare Strategie zu haben und zu sagen, hey, stopp, wir gehen unseren Weg und lassen uns nicht verleiten von den aufkommenden Möglichkeiten am Markt, die möglicherweise nicht so gut sind für die Entwicklung des Betriebes.
Das klingt jetzt sehr einfach gesagt, du brauchst nur eine Strategie, die ist anders. Die Frage ist für mich jetzt, wie darf sich das der Zuhörer, die Zuhörerin vorstellen, wie macht das der Guspelmeier? Wie kommst du zu der Entscheidung, zur Strategie? Machst du das allein? Wo hast du deine Ideen? Wo hast du die Visionen? Wie kommst du zu dem?
Naja, jeder Unternehmer hat Visionen, hat Ideen. Ja. Stelle allerdings immer wieder fest, es weiß nicht wirklich jeder, was er wirklich gut kann. Ja. Weil ja der Mensch, was er gut kann, das geht leicht von der Hand. Das spielt für ihn keine große Rolle. Die Menschen sind ja immer geneigt, ihre Schwächen auszumerzen, von der Schule her schon. Die Lehrer konzentrieren sich auf die Schwächen, nicht auf die Stärken der Kinder. Und das geht dann im Leben weiter. Und die Unternehmer haben halt dann sehr oft Mühe, auch ich hatte meine Mühe, zu sehen, was da unmittelbar einfach vorhanden ist, schon an Fähigkeiten, die ich eigentlich nicht so wertgeschätzt habe, weil sie einfach von der Hand gegangen ist. Und es wäre natürlich sehr hilfreich gewesen, wenn ich das früher erkannt hätte und früher meine Stärken mir bewusst wurde und auch verstärkt hätte. Ja. Dazu hat
darf
mir...
Darf ich eins ergänzen? Das ist eigentlich genau das, was wir bei Anima Mundi unterstützen und was uns auffolgt. Wenn du ein Seminar haltest und du fragst die Menschen, schreibt einmal eure 3 wichtigsten Stärken auf, die Teilnehmer. Dann kann es passieren, dass manchen nichts einfällt. Und der Punkt ist genau der, den du sagst. Sag, schreib 10 Schwächen auf, dann geht's ganz schnell. Und wie du schon erwähnt hast, das ist einfach das Schulsystem. Wir sind einfach darauf getrimmt, was mache ich falsch, aber nicht, was zeichnet mich im Verhältnis zu anderen oder generell aus.
Ja, ich möchte dazu sagen noch, was wichtiger ist noch, es fällt einem im Leben ja das auf, was einem Mühe macht. Ja. Was einem leicht von der Hand geht, fällt man nicht auf. Und das sind eigentlich Stärken. Ja. Und darum geht es eigentlich. Ja. Darum geht es. Ich meine, ich habe das erleben müssen. Ich war ja in meinem Leben, jetzt bin ich 55 Jahre selbstständig, war ja 3-mal unter Wasser. Das erste Mal, als ich von meinen Eltern den Betrieb gekauft habe, da habe ich zu hohe Verpflichtungen eingegangen. Natürlich, aber Familie war okay. Ja. Das zweite Mal, als ich da nach 10 Jahren selbstständiger Tätigkeit und intensiver Lernphase bin ich dann hier nach Seeboden hereingezogen und habe ein neues das Betriebsareal in Betrieb genommen, da in Seeboden. Da hatte ich mehr als den doppelten Jahresumsatz investiert. Jeder Buchhalter, jeder Steuerberater, alle haben mir in Beratung gesagt, das geht sich nie aus, das kann nicht gehen. rein rechnerisch, ja, hatten die recht, aber die wirklich wesentlichen, wichtigen Entscheidungen macht man ja im Bauch, das Bauchgefühl, ja, gewusst, es geht. Ja. Und dann habe ich es auch gemacht und das ist auch gegangen, war auch Zeit, zwei, drei Jahre harte Zeit. Das heißt, das war zweimal selbst initiiert, dieses Unterwasser-Dasein oder diese finanzielle Notsituation. Aber dann habe ich mich jedes Mal sehr schnell erholt, weil ja eigentlich das Geschäftsmodell ja funktioniert hat. Beim dritten Mal, im 95er Jahr, war es erstens einmal überraschend und zweitens von außen kommend. Mir ist mehr als 65% meines Umsatzes auf einmal von einem Jahr wegen der EU weggebrochen. Die Bekleidungsindustrie, die Textilindustrie, alles ist nach China abgewandert. Und alle unsere großen Kunden wie Intersport und so weiter, die mussten natürlich dann dort kaufen, weil die haben natürlich gesehen, sie haben dann viel größere Margen, können viel mehr aufschlagen durch die Billigimporte. Und die hatte die EU ermöglicht, nicht? Ich war ja gewissermaßen geschützt. Nicht im Billigpreissegment, aber im mittleren Preis bis zum hohen Preissegment war ich da eigentlich ganz gut unterwegs. Aber das kam von einem Jahr zum anderen. Und da musste ich mich dann völlig, das wollte ich eben sagen, eine Strategie völlig neu erfinden.
Ja.
Bin zweimal nach Asien, nach China gereist, habe dort die Fabriken angeschaut, wo die jetzt einkaufen, meine Kunden. Und bin dann zu Hause gekommen und gesagt, na, jetzt war die Wahl, werde ich jetzt auch Importeur und Händler oder bleibe ich Handwerker? Bleib bei meinem Handwerk und das war dann die Entscheidung, ich bleibe da und bin dann im nächsten Schritt in die Slowakei, habe ich begonnen, ich war schon dort im 93er Jahr, gleich nach der Eröffnung, aber also als kleiner Betrieb und dort habe ich dann zwischen 95 und 2000 den Betrieb ordentlich nach oben gebracht, aber im 2000er Jahr habe ich schon 100 Leute dort gehabt und ein eigenes Betriebsarbeit.
Also das klingt ja wirklich alles so, als wäre das alles so einfach. Lieber Gustl.
Nein, das ist nicht
das
so.
Das ist ja unglaublich, was du erzählst. Deswegen sage ich gerade, jetzt möchte ich bitte noch einmal da einhaken und zuerst möchte ich über die Marika fragen und dann frage ich dich selber. Oder umgekehrt, egal wer zuerst antworten möchte, was hast du dann erkannt, was deine Stärken waren, was dir leicht von der Hand geht? Oder wie hast du es erkannt plötzlich? Hat dir wer geholfen?
Nein, ich hatte damals schon mehr als 20 Jahre Entwicklungsarbeit in Richtung Isolation, Synthetikisolation hinter mir, hatte viel Erfahrung, wusste und habe diese G-Loft-Anlage da hier in Seeboden realisiert und habe gesehen, okay, das unterscheidet mich vom Markt und unterscheidet mich vor allem von den Chinesen. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh, das war eine Erkenntnis, das war so richtig eine leidvolle, aber sehr heilvolle Erfahrung. Ja, okay, jetzt, ja, ganz klar.
Nein, die Stärke des Unternehmens.
Meine Kernstärke ist die Isolation. Okay. Und zum Zweiten habe ich mir gesagt, ja, ich möchte nicht mehr von einigen wenigen Kunden oder Marktbereichen abhängig sein. Ja. Und habe dann Sparten aufgebaut. Zuerst habe ich einmal naturgemäß die Bettwaren mit dieser G-Loft-Isolation weiterentwickelt. Habe also alles, was Schurwolle und Kamelhaar, was damals war, alles rausgeschmissen. Ja. Ich habe nur mehr konzentriert auf das, wo ich wirklich gut bin. Ja. Dann habe ich, der nächste Markt war der Schlafsackmarkt europaweit. Da habe ich mich darauf konzentriert mit den Synthetik-Ding und habe diesen Schlafsackmarkt dann ausgebaut auf Bekleidung, auf Kälteschutzbekleidung. Und da habe ich auch zwei Marktbereiche, einmal das Behördengeschäft mit den Militärs, auf der anderen Seite auch den Consumer-Bereich, der jetzt sehr schön sich entwickelt. Man sieht ja bei uns in der Gegend, und das ist ja bemerkenswert, fast jeder Dritte trägt eine Karinzejacke. Das fällt auf, ja. Das
heißt, ich muss dazu sagen, ich habe das damals, wie wir nach Schweden gefahren sind, kannst du erinnern, Maria, heute habe ich dich angerufen, weil ich ganz verzweifelt, weil ich eine Unter- oder ein Gewand gebraucht habe, was wirklich Kälte aushaltet, also echt hohe Minusgrade. Und das war damals, hast du mir da was empfohlen, das haben wir dann alle gekauft. Das war wirklich fantastisch, oder zu dünn.
Ja, jedenfalls, das war, und dann habe ich noch eine weitere Sparte kreiert, indem ich diese Isolation im Ätherware an die Industrie weiterverkaufe. Die ist zwar nicht sehr groß, aber extrem profitabel. Ja, da machen wir sogar Kälteschutz-Einlagen für Zelte, für ganze Hangars, wo Flugzeuge drin stehen, mit Radar-Signatur-Reduzierung und so weiter, mit allem, was halt heute so notwendig ist. Also das läuft auch gut. Und seit 3-4 Jahren eigentlich habe ich gesagt, ja, wenn das jetzt in der EU so weitergeht, die EU ist so gesehen kein Friedensprojekt, sondern eher ein Zwietrachtprojekt. Ja. Es wird eher wieder notwendig sein, Polizei und Grenzschutz wieder aufzubauen, und habe dann eine eigene Polizeisparte begonnen. Habe mittlerweile einen sehr engagierten Mitarbeiter, eher Seebodner, dort tätig und der mit Begeisterung, mit Euphorie das vorantreibt, und er macht jedes Jahr 30-40% Umsatzzuwachs seit von ganz bescheidenen Anfängen weg. Das heißt, wir haben also verschiedensten Märkte aufgebaut, und wenn ich jetzt gesehen habe, das Budget für nächstes Jahr, für 2026, also für dieses Jahr, da ist auf einmal der Umsatz beim Militär natürlich naturgemäß durch die Decke gegangen. Dann habe ich zu Weihnachten ein bisschen mich nicht so wohl gefühlt. Da habe ich gesagt, okay, Klumpenrisiko wieder in nur einem Bereich so stark. Dann habe ich einmal ausgerechnet, was ist, wenn Militär null ist. Ja. Und ich muss sagen, ich war ganz zufrieden. Mit dem Rest leben wir auch noch vielleicht bescheidener, aber auch sehr gut. Ja.
Das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, wenn ich es einmal so nennen darf, und Entwicklung, Firmenentwicklung. Du bist mir trotzdem schuldig geblieben, und deshalb probiere ich es jetzt für die Amerika. Was sind die Stärken von Herrn Meyer Gustl, nicht von Unternehmen? Den USP von Herrn Meyer hätte ich gern gewusst.
Von seiner Person? Ja, jetzt. Genau. In seiner Person. Eine ganz große Stärke ist Ehrlichkeit. Ja. Und auch für seine Entscheidungen, ob die jetzt nicht ganz richtig oder richtig waren, immer dazu zu stehen, ja. Und daraus zu lernen. Das ist etwas, was ich von meinem Mann gelernt habe. Und ich sehe das als ein wesentliches Zutun fürs allgemeine Leben, sage ich jetzt einmal. Ja. Man kann sich eingestehen, ja, okay, das war ein Fehler, wir lernen raus.
Also den Wachstumsmindset und nicht diese Scheiterskultur, wo eigentlich...
Na, Scheitern ist negativ behaftet, ja, aber...
Die Frage ist, wie man damit umgeht.
Das wie man damit umgeht, erklärst du mal, was schwingt man mit raus?
Ja? Das Scheitern lernst du jetzt am meisten wahrscheinlich.
Die Freiheit, die wir bei uns im Betrieb gelernt haben, auch ich, das Scheitern erlaubt ist. Mhm. Ja, weil du lernst draus einfach.
Ja, aber war das immer schon so? Oder habt ihr das auch dann im Laufe der Zeit entwickelt? Weil wie der Gustl schon richtig sagt, Gustl, du sagst selber, du kriegst ja Mitarbeiter, die kommen ja von der Schule, die sind ja genau das System nicht gewohnt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich bin jetzt in meiner Schule, aber bei mir war es früher, da hat man nur mit dem Rotstift geschaut, was nicht passt. Und mit den Mitarbeiterinnen hat man ja dann auch, arbeitet man ja dann gemeinsam. Schult ihr die Mitarbeiter dann auch anders ein? Wie lernen die diese Kultur des Vertrauens im Gegensatz zur Kontrolle? Und woher wissen die, dass sie auch bei euch scheitern dürfen? Psychologische Sicherheit nennt man das heute, dass sie mit irgendwas kommen dürfen, und gibst dann dein Feedback, ohne dass sie Angst haben müssen, sie verlieren ihren Job oder es passiert irgendwas. Wie macht ihr das?
Fragst du mich dann noch? Jedenfalls, ich bestärke die Leute. Wenn einmal sich ein Scheitern oder ein Fehler abzeichnet, sofort zu kommen und drüber zu reden. Und ja, eigentlich gebe ich ihnen immer das Gefühl, wir gewinnen immer. Nicht? Entweder gewinnen wir, wenn es gut war, und wenn es nicht so gut war, haben wir auch gelernt. Also wir können nur gewinnen. Es ist eigentlich nicht wirklich ein großes Thema. Ja. Das natürlich ist... was ich vorhin auch vielleicht noch sagen will, die Motivation der Leute, ja. Ja, dass man ihnen die Ziele vorgibt, mit ihnen bespricht, sie teil, vor allem, es geht ja darum, wie werden wir vertreten draußen beim Kunden, nicht? Und da müssen, erkläre ihnen immer wieder, so, pass auf, wir bestimmen, was passiert. Wir gehören zu denen, die bestimmen, was passiert, nicht zu denen, die sich wundern, was passiert. Das heißt, du musst den Kunden ganz genau kennen, von A bis Z, und nicht fragen, was er braucht, sondern du musst ihm sagen, was er braucht. Man muss ihm also praktisch zur Hand gehen und den Kunden dabei unterstützen, dass der Kunde Erfolg hat.
Das ist ein spannender Ansatz, weil das erinnert mich an eine andere Geschichte von einem Familienunternehmen, die eben gesagt hat, es war eine Bäckerei oder was, oder nein, das war ja ein anderes Unternehmen, wo sie eben auch gesagt haben, okay, der Vertrieb ist draußen, und dann haben sie immer gesagt, es gibt keinen Bedarf, wir brauchen nicht keinen Online-Betrieb. Das will von unseren Kunden keiner, ja. In Wahrheit waren die Kunden relativ schon ältere Kunden, logischerweise, die irgendwann dann auch wegbrechen, und haben sie komplett übersehen, dass ist dieser Online-Markt ja einfach die Zukunft ist. Und das ist ja oft dann die Frage, wie kannst du den Blickwinkel der Mitarbeiter weiten, weil meistens ist ja, der Mensch ist ja eher so gepolt, dass er Veränderungen nicht mag oder oft auch nicht sieht. Und woher kriegen dann eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, diese, macht sie da Schulungen, holt sie da Coaches in die Firma, macht sie Führungskräfte, Seminare, Workshops, oder machst du es vorwiegend du, wie macht sie das? Wie darf man sich das vorstellen?
Also wir haben ja die verschiedensten Marketing-Varianten, die es gibt bei mir uns im Haus. Zum einen, Investitionsgüter-Marketing, das ist Behördengeschäft. Das ist wie Investitionsgüter-Marketing. Dann haben wir Consumer-Marketing in unserem Marktgeschäft mit für die Bekleidung, für die Carinthia-Marke, die wir europaweit vertreiben. Das Consumer-Marketing, ganz klassisch. Und dann haben wir noch mit unserer G-Loft-Isolation, mit der Meterware, Zuliefer-Marketing. Nicht? Also die Zulieferindustrie ist wieder ganz eine eigene Branche. Ja? Und um da wirklich Geld zu machen, muss man schon wirklich wissen, was man tut und sich von seiner Stärken bewusst sein. Nicht? Und wir machen selbst auch in eher traditionell ertragsmäßig schwereren Bereich bei der Industriezulieferung. Die Zulieferbetriebe sind immer die gedrückt werden. Machen wir doch auffallend auch gute Gewinnmargen realisieren mal. Also das heißt, in allen Bereichen sind wir anders und treten wir anders auf. Ich lasse zum Beispiel einen neuen Vertriebsmitarbeiter, wenn er reinkommt, einmal ein, zwei Monate, dass er sich einlebt, und dann kriegt er von mir einen Fragenkatalog, und dann irgendwann einmal fordere ich ihn auf, so, pass auf, ich bin der Kunde, und jetzt präsentiere mal.
Das ist klassisch Rollenspiel. Alles ist du, Basic, das ist ein altes Tool, aber immer der Wirksamkeit.
Ja, dann kommen sie in der Regel mit einer, aber ich lasse da nicht mehr Zeit. Also ich verlange nichts, was ich nicht im Vorfeld schon lang angekündigt habe. Und so. Also ich werde nie was kontrollieren, aber wenn ich was kontrolliere, werde ich nie was kontrollieren, was ich lang vorher angekündigt habe, dass ich es kontrollieren werde.
Also keine bösen Überraschungen.
Nein, das will ich nicht, ja. Und wenn ich sehe, dass es dann trotzdem nicht passen könnte, dann habe ich mittendrin während der Kontrolle auf einmal keine Zeit mehr. Gib ab einen Hinweis, den einen oder anderen, und gehe, und gibt es ein nächstes Gespräch.
Aber August, Entschuldigung, das ist, du weichst mir immer ein bisschen aus. Wie kommt man zu so einer extrem wirksamen, positiven Haltung? Wie kommt man dazu?
Es kommt dazu, weil ich ganz von der Pike auf angefangen habe, und ich war am Anfang immer bemüht, extrem effizient zu sein. Ja. Bis ich irgendwann einmal gelernt habe, ich muss nicht effizient sein, ich muss nur effektiv sein. Ich muss also verursachen. Ich muss nicht Wirkung sein, Wirkung soll nicht Mitarbeiter sein, ich muss verursachen. Ich muss schauen, muss ihnen also den Background geben, den inneren Willen, den Antrieb mobilisieren, um die Ziele für die Firma oder in seinem Bereich anzustreben, zu erreichen, auf seine Art. Ja. Weil jeder macht es auf seine Art, das ist ganz klar. Wie schon gesagt, dieser Wandel ist natürlich bedingt durch das Wachstum der Firma. Irgendwann einmal muss man delegieren, muss man weitergeben. Dann müssen wir schauen, dass eben nicht selber effizient alles macht, sondern eben effektiv wird und verursacht.
Dass du der Stratege bist, als Operative machen die anderen.
Ja, natürlich. Bei den Operativen greife ich schon ein, in dem Sinn, wie ich schon gesagt habe, dass ich, dass der Vertriebler nie unvorbereitet zum Kunden darf gehen. Und er muss ihm sagen, was für einen Kunden gut ist und nicht umgekehrt.
Er muss ihm sagen.
Der muss dem Kunden sagen, pass auf, das und das und das passt, das fehlt halt, das könnte. Also er muss den Kunden lesen, die Situation genau kennen, ja, und sagen darauf hin. Weil spätestens, wenn man heute bei einer Präsentation beim Kunden ist, wissen wir ja, spätestens bei dem zweiten oder dritten Produkt lässt er die Aufmerksamkeit nach. Ne? Das heißt, ich muss wissen, wo ich anfange.
Sehr interessant. Liebe Marika, Ehe und gleichzeitig in derselben Firma und dort gemeinsam arbeiten. Was ist Fluch, was ist Segen?
Also ich möchte mal sagen, der Fluch ist, also das möchte ich gar nicht so bezeichnen. Na, Fluch gibt es überhaupt keinen. Nein, gibt's keinen. Es gibt keinen Fluch. Nicht? Es ist ein Segen, weißt du, jetzt für mich persönlich in einer Firma zu arbeiten oder kundig als Familie?
Für euch gemeinsam, weil ein Familienbetrieb ist ja, ich meine, ich komme aus einem Familienbetrieb, nicht mit vergleichbar mit Eiern und größenmäßig, aber das System ist ja immer sehr ähnlich.
Ja.
Das, was in einer Firma passiert, bei uns war es halt so, wird natürlich, da gibt es keine, da ist Firma, da ist Private, ich weiß nicht, was bei euch ist, das wird die mit, das geht ineinander und ist eine Integration und wird mitgetragen. Und ich kann nur von mir aus sagen, im Nachhinein, heute, nachdem ich ein bisschen reifer bin als Kind, die Themen, wenn ich meine Eltern angeschaut habe, diskutiert oder gestritten, würde ich es gar nicht nennen, es ist immer nur mit dem Betrieb und es war eigentlich nie ein persönliches Thema, das würde ich fast als Segen sehen, ja, wenn man sich auf andere Dinge konzentriert. Umgekehrt kannst du natürlich, hat es auch gewisse, sage ich jetzt als Anwältin, brauchst du natürlich ein gewisses Vertrauen auch, weil was ist, wenn auseinander geht, dann ist beides eigentlich. Wenn es ein Privatdate passt, dann ist beides.
Dann scheitert beides.
Scheiß auf beides.
Dann scheitert das aus, ja.
Was ich eigentlich da frage, was kann man da, oder was ist euer Erfolgsgeheimnis gewesen? Was kann man Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, gerade in der heutigen Zeit, wo es außen immer alles komplexer wird? Was hat euch zusammengeholt? Ich meine, ihr seid jetzt wie lange verheiratet?
Im März werden es 30 Jahre.
30 Jahre, wenn ich das sagen darf, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen euch nicht. Ihr schaut blendend aus. Das wollte ich auch noch beim Booster sagen, wenn er vom Unternehmen redet, die Augen strahlen wie bei einem kleinen Bub, das erste Mal Christbaum gesehen hat. Ich glaube, das ist auch eine Stärke, unglaublich. Also aber bitte jetzt, deine Antwort würde mich jetzt da interessieren.
Was, Christina, es hat für mich nichts anderes gegeben. Ja? Das Leben mit dem Wustel, das Leben mit der Firma, das Leben mit der Familie, mit den Kindern. Wir haben ja auch noch zwei Kinder aus der ersten Ehe von Wustel. Das hat gepasst. Ja? Und für das habe ich gelebt. Ja, weil es sind alles grundanständige Menschen und mein urengster Lebensauftrag war, den Gustl im Rücken freizuhalten, damit er sich auch, wie die Kinder noch klein waren, um die Firma zu kümmern, ja. Dennoch nicht selber auf der Strecke zu bleiben, das war mir nämlich auch sehr wichtig, nicht? Weil ich hätte die Möglichkeit gehabt, wie unsere Kinder auf die Welt kommen sein, dass der Wussel sagt, du kannst gerne heim bleiben, du bist Mutter und Hausfahrer, nicht? Oder
Komfortzone.
Die Komfortzone, ja. Und ich bin ja gerade in einem Zeitalter, ich war 32 bei der ersten Tochter, in einem Zeitalter drin gewesen, wo ja gerade die IT gekommen ist, mit das Computerthema und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt 10 Jahre heim bleibe, so jetzt einmal bin ich plus minus Mitte 40, wie komme ich mit dem Thema dann zurecht, wo kann ich einsteigen oder wo bleibe ich? Und dann bin ich eigentlich draufgekommen, mir ist es zu wenig, nur Frau Meier-Gustl zu sein. Ja, ich wollte die Marika Meier sein. Ja. Und das war für mich eigentlich der springende Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss schauen, oder ich soll schauen, dass ich beide Sachen unter einen Hut kriege. Familie und den Betrieb. Ja. War nicht alles blende, absolut nicht. Die Kinder haben mehrmals gesagt, der Betrieb ist uns hatte
das Kind. Aber das ist ja nichts Schlechtes, oder?
Naja, aber du musst das aus der Sicht der Kinder sehen. Ja, für mich war das nicht schlecht. Ja. Weil ich wusste, für mich war das meine Weiterentwicklung und dass ich weiterkomme. Wenn ich die Entscheidung damals vor knapp 30 Jahren nicht getroffen hätte, ich weiß jetzt nicht, wo ich wäre. Ja, das muss ich jetzt auch dazu sagen.
Das darf ich da ein bisschen tiefer einigen. Was heißt, du meinst, oder verstehe dich richtig, du meinst, wenn du dich für das Zuhause-Sein entschieden hättest,
ja,
weißt du nicht, ob ihr jetzt noch gemeinsam besitzen würdest? Oder?
Na, da schon.
Aber ja, meinst du?
Aber ich als Marika Meier, ja, nicht schlecht, gar nichts, ist alles in Ordnung, aber es wäre mir zu wenig gewesen, dass ich den Haushalt daheim schupf. Jetzt sind wir nur mehr zu zweit und koche ich halt und so weiter und so fort. Aber
du kannst was bewirken, gemeinsam mit dem Gustl. Ich merke schon, der Gustl will unbedingt was dazu sagen.
Nein, gar nicht.
Aber ist ja, es wichtig. Ich hab mich auf meine Art und Weise mit meinen Zutun und mit meinen Wertigkeitskriterien, die ich habe, einfach in eine Firma eingebracht. Und das war einfach eine richtige Entscheidung. Ja, es war nicht immer einfach, das ist richtig. Auch die Beschwerden von den Kindern sind gekommen. Die Firma ist euer drittes Kind. Ja, okay, ist so.
Was glaubst du, weil du sagst, die Beschwerden von den Kindern sind gekommen, die Kinder waren euer drittes Kind. Die Firma war euer drittes Kind. Wie schaut es jetzt überhaupt aus? Wie schaut das jetzt mit den Kindern aus? Wie sehen Sie das heute aus der Perspektive? Jetzt sind Sie schon erwachsen.
Ja.
Wie schaut es jetzt aus? Wie ist der Blick? Hat sich der Blick verändert? Oder wie sehen Sie das heute?
Ja, extrem hat sich das geändert. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ja. Weil der Gustl hat auch noch einiges zu sagen haben.
Ich rede nur, wenn ich gefragt bin.
Nein,
ja, genau,
so wie zu Hause. Nein, das ist ein offenes Gespräch. Bitte unbedingt dich einbringen, wenn du etwas hinzufügen möchtest.
Ja, ihr spricht es nämlich hin und her. Ich habe natürlich Mühe dabei. Natürlich sind Frauenthemen wichtig. Redet euch aus, kein Problem. Ja, ich muss schon sagen, ich hatte das Privileg, eine Frau zu haben, die sich doch sehr im Rechnungswesen gesehen hat, ja, und auf das die Finanzen, aufs Geld und so weiter zu schauen, nicht? Und ich habe das, und um das habe ich mich nicht mehr kümmern brauchen. Ne? Das ist so schön. Also das heißt, wie man so vorkommt wie ein Jäger, der auf der Bier schießt und auf der Jagd war, und wenn er etwas erlegt hat, hat das der Frau zu Füßen gelegt. Also das hat mich als Geld auch nicht mehr interessiert. Ja? Und ich bin nach New York gegangen. Das heißt, es war so, sie war also aufs Einfache heruntergebrochen. Sie hat geschaut aufs Haben und ich habe mein Sein gelebt. Ich habe den besseren Part, Gott sei Dank, für mich gehabt. Gell? Ich habe mich ausgelesen.
Würde ich das auch so sehen?
Also mein Part ist sicher der bessere gewesen, wenn ich jetzt das.
Ich glaube, so typisch, wenn man sagt, dass du, wenn wir jetzt beim Thema sind Mann und Frau gleich oder sind sie gleichwertig, es hat wahrscheinlich doch noch jeder, wenn du sagst Jäger, ja. Männer waren nicht früher die Jäger, die Frauen waren nicht die Managerinnen, ja, zu Hause, ja, das braucht doch.
Ja. Jetzt haben alles zusammen gegangen.
Alles und halten alles zusammen. Ja, genau. Also ohne Wertung jetzt, beides braucht es. Genau. Das ist, glaube ich, auch.
Die Kombination muss letztendlich ausmachen.
Und darf ich trotzdem noch einmal vielleicht was fragen, weil du gesagt hast, du wolltest in der Firma mit. Trotzdem ist es, damit man das auch was mitnehmen kann in der Hinsicht, hast du ein höheres Ziel gehabt, wo du sagst, nicht, das sind die Kinder, das ist der Mann, das ist die Firma, sondern was war dein höheres Ziel, dein wirklich hohes Ziel, damit du heute so da sitzt mit dem Gustl und der Gustl mit dir, eine glückliche Ehe, eine super funktionierende Firma, tolle Kinder. Ich meine, das ist ja ein Geschenk.
Ja, da hast du recht. Du hast da vollkommen recht. Es war am Anfang nicht so. Ich wollte eigentlich immer 5 Kinder haben.
Ich habe mir was Gleiches.
Ich wollte immer 5 Kinder haben. Ich dachte, okay, Familienmanagement ist
auch ein Ziel. Fußballmeister.
Ist auch ein großer Job, ja. Und die Kinder durchzutragen, eine ordentliche, ordentliche Erziehung zu bieten, ordentliche Schulausbildung oder überhaupt eine Ausbildung zu geben, das ist schon ein heftiger Job auch. Ja, und ich bewundere jede Frau, die mehr als 2 Kinder hat und wie das funktioniert, nicht? Ja, das war halt bei uns halt nicht so, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe mir nur gedacht, was kann ich dazu beitragen im Betrieb, meine Leistung einzubringen, mein Wissen einzubringen, auch meine Kompetenz, den Gustl auch zu unterstützen, aber in einem Bereich, das, was der Gustl macht, die Arbeit, die möchte ich in meinem Leben, das schaffe ich.
Das heißt, kannst du sagen, es ist vielleicht genau dieser genaue Aufgabenbereich von jedem Einzelnen. Du sagst, du Jäger, du bist daheim, ihr überschneidet es euch nicht, jeder macht seins, keiner kontrolliert den anderen oder mischt sich beim anderen nicht ein. Kann man das so?
Nein, nicht einmischen und nicht kontrollieren, das ist jetzt, ich kontrolliere sehr gerne, ja. Das
ist ein San Gusto, war die jetzt.
Also ich habe immer das Gefühl, dass ich mich 100% verlassen kann und das Vertrauen ist das Wichtigste, ja. Und wir, man muss ja dazu sagen, wir sind ja beide vom Sternzeichen Löwen.
Ja, das wollte ich noch eingehen.
Löwen. Und das funktioniert nur dann, wenn so wie bei uns, wenn jeder seinen Käfig hat.
Wusste, du sagst Sternzeichen Löwen, da wollte ich gerade noch eins ergänzen, schon ganz kurz. Das hat der Gustl sagt zwar nicht, spricht es nicht aus, aber jetzt erlaube ich mir das auch zu ergänzen, weil du sagst Löwe. Löwen wird genau das, was du früher noch, du sagst ehrlich, der Gustl ist ehrlich, hast du gesagt. Mhm. Dann ist halt, der Gustl ist ja großzügig, dann hat der Gustl gesprochen, was er da dreimal hat er den Betrieb wieder in die Höhe gebracht, nachdem es schon ein Scherbenhaufen, wie du gesagt hast, war. Ich meine, da gehört ja auch Wahnsinnsmut auch dazu und der Risikobereitschaft würde ich mal jetzt unterstellen. Das würde ja genau zum Sternzeichen Löwen eigenschaftsmäßig passen. Bei dir das Gleiche, wenn du heute, wenn man jetzt bei den Sternzeichen einen Löwen daheim einsperrst.
Das endet nicht, oder?
Genau, auf das Gustl, jetzt musst du mal was sagen.
Gustl, darf ich jetzt was sagen? Ein großes Thema ist die persönliche Freiheit, jemanden zu lassen. Und das ist eigentlich das ist das A und O, das ist eigentlich das Erfolgszeichen.
Das ist die Kunst, glaube ich, auch in einer
Beziehung. Ich gebe mir sehr viel Freiheit in meinen Tun, in meinen Denken. Natürlich muss ich auch dafür Verantwortung übernehmen, nicht? Aber das habe ich von Gustl eben gelernt, eben diese Freiheit. Ja. Das war ja bei uns in meiner Generation als Kind nicht so. Da hat der Papa gesagt, was macht's? Was ist zum Morgen?
Das ist eine bayerliche Struktur, nicht üblich.
Genau, aber das, was der Gustl da hat, sind ja genau die Führungsstärken, die es ja braucht, dass du sagst, ich vertraue, jetzt sagst du, ich weiß nicht, wie oft du jetzt schon das Wort Vertrauen erwähnt hast, was die weitergebracht hat. Erstens vertraust du deiner Frau, dann hast du gesagt, du hast da vertraut, damals, du hast es nicht gewusst, doppelt so viel Jahresumsatz, also du hast so viel investiert, doppelt das Doppelte vom Jahresumsatz und du hast gesagt, Bauchgefühl, du hast einfach vertraut, du hast es gewusst. Ich meine, du kannst schon denken, du warst, aber am Ende des Tages ist es ja eine Entscheidung, die auch in die andere Richtung ausgehen kann, aber du hast es trotzdem getan und dieses trotzdem interessiert mich. Was tust du da, dass dieses trotzdem funktioniert? Verstehst du meine Frage jetzt?
Ich verstehe es gut, ja. Es ist so, es geht in erster Linie darum, dass man mal bei allem, was man tut, bei allen Zielen, die man anstrebt, bei allen Aktionen, die man startet, alle möglichen Details abklärt. Das heißt, kein Loch offen lassen, wo man nicht genau reinschaut. Ganz genau. Ja. Das heißt, man muss alle Risiken, Chancen natürlich, aber alle Risiken kennen. Im Detail. Und nur dadurch, durch dieses Evaluieren, also weil das nimmt dann keiner ab, ja, wächst dann das Bauchgefühl. Ja. Ich lerne meinen Burschen, sage ich, ja, sind gestandene Männer, wenn man so für größere Ausschreibungen, Tender, Preis festlegen, nicht? Da lassen sie immer pro Prozent Deckungsbeitrag die Beträge rechnen, alles genau, aber so und so, als Betrag, Gewinn, also ein Deckungsbeitrag pro Produkt, Deckungsbeitrag für den ganzen Auftrag, ja, in Summe, sage ich, und wo fühlst du dich jetzt wohl? Und jetzt, wo spürst du das? Und dann geh mit ihm das durch und sag so, und jetzt streichen wir das einmal an. Übermorgen sitzen wir wieder. Und dann wieder kriegst du wieder von mir dieselbe Frage. Wo fühlst du dich? Wo fühlst du, was spürst du? Nicht, das kennt ihr, weil die technischen Parameter haben wir alle abgeklärt, von A bis Z. Wir kennen die Konkurrenz, wir kennen die Kosten, wir kennen den Kunden, wir kennen alles. Ja? Und wo fühlst du dich? Dieses Gefühl, das ist, und wenn man das kultiviert, wenn man das lernt, das hat ja jeder Mensch, nur wird es eben nicht gelernt. Ja? Weil da wird sie dann halt sagen.
Das macht die jetzt dafür unterbrechen, das möchte ich ergänzen, das ist ja das, was mich jetzt echt bewegt und berührt. Da bist du ja wirklich außergewöhnlich, weil das Wort Fühlen und Spüren ist im Unternehmertum meistens nicht gewünscht. Es werden Kennzahlen angeschaut, Genau das ist der Punkt. Und offensichtlich sagst du uns jetzt da, und das zeigt ja auch deine oder eurer Firma, das war dein Erfolgsgeheimnis.
Naja, Erfolgsgeheimnis, das allein ist es nicht.
Nicht allein, aber
keines. Jedenfalls geht es darum, wenn man vor Entscheidungen steht, nicht, braucht es eben Kriterien, nicht? Und rundherum. Und am Ende, vor allem bei großen Entscheidungen, selbst wenn die Zahlen dagegen stehen, und das Bauchgefühl positiv ist, dann bitte machen. Dann setzt man es durch, weil das ist wie, man setzt ja da damit ein gewisses Naturgesetz in Gang. Ja? Man verursacht es. Ja. Man kriegt ja dann auch gleich danach, wenn man dieses Ziel verfolgt, mit allen Fasern, das einen ausmacht, da kommen jede Menge Helferleins von allen Seiten, wo man sie nicht erwartet, daher. Und das wird dann das Ziel, das man anstrebt, so wie ich jetzt vorhin gesagt habe, das im 21er Jahr, sage jetzt mache ich bis 26 wollte ich machen, dann sage ich, okay, nein, ist eigentlich ganz klar, ich mache bis 30 die Strategie mit Umsatz, mit Ertrag, mit allen, pro Sparte, für jede Sparte, ja. Das setzt dir was in Gang, das bewegt dir was, ja. Das zieht ja direkt Hilfe und Unterstützung an, ja.
Alles, was du jetzt sagst, Gustl, und das ist ja das Spannende, ist ja neurobiologisch heute belegt. Das ist ja genau das. Also du kannst, sie machen ja heute Hirnscans und das ist ja eigentlich jetzt der Punkt, dieser Wandel. Es geht ja jetzt die Führung, eben wo man sagt, was ist heute die Führungsstärke? Das Problem ist ja, dass der Hirn in einer Druck-, Angst- und Kontrollsituation, die du offensichtlich in der Form fast gar nicht in deinem Unternehmen hast, der Mensch auf einen Überlebensmodus schaltet. Und in diesem Überlebensmodus ist keine Kreativität und keine Innovation möglich. Da geht es um Reptilienhirn, Angst, Flucht, Erstarren. Und das passiert eben auch im Unternehmen. Und was du jetzt da ansprichst, vom Vertrauen, deine ganzen Worte Vertrauen, Begleiter, Vision, ist genau das Gegenteil. Das ist der Wachstumsmodus im Hirn, der dann angesprochen wird, wo dann Kreativität und Innovation überhaupt möglich wird, weil sich der Fokus weitet. Da kannst du heute genau messen, welche Areale feuern. Und das Ziel, was du sagst, Ziele planen, sind da vorne im präfrontalen Kortex. Und wenn du genau das, was du sagst, dieses Ziel vor Augen hast und das immer positiv vor dir hast, dann kommen eben die Helferleins. Du sagst Naturgesetz, das ist heute wissenschaftlich belegt, wo du plötzlich irgendwas kommt, entweder ist es ein Lieferant oder irgendwas, was du gerade liest oder irgendeine Situation, die dir hilft, deine Vision zu erreichen. Das ist ja unglaublich.
Sehr oft ist ein Buch gewesen bei mir.
Oder ein Buch. Oder ein Gespräch. Oder das Kennenlernen von einem anderen Menschen.
Ja, meine Bücher habe ich immer zum richtigen Zeitpunkt nicht gesucht, nicht geschaut, sondern die sind aus mir zukommen. Die kommen aus mir zu.
Ich kann mich erinnern, wenn ich das sagen darf, weil du es angesprochen hast, Marika, weil du gesagt hast, das erste Ehe hast du auch noch zwei Kinder. Darf ich jetzt auch verfolgt sagen, Juliane war ja meine beste Freundin. Und deshalb kenne ich Herrn Meier Gustl ein bisschen von dem her, weil ich ja damals schon mal.
Länger als ich?
Also länger als du. Und weil ich damals auch schon war, bei der Juliane war es dann auch immer so, dann hat sie auch irgendwie ein Buch dann von dir empfohlen gekriegt oder irgendwas. Ich würde behaupten, wenn ich mal erlauben darf, das zu sagen, dass du die schon sehr früh, das war sie nur durch Juliane, mit diesen mentalen Dingen auseinandergesetzt hast. Oder würdest du da jetzt, oder hast du das selber gar nicht so gesehen? Ich kann mich noch erinnern.
Ich bin ja mit 24, eigentlich schon mit 22, aber echt mit 24. Lebensjahr selbstständig geworden und habe eben aus Verzweiflung heraus den Betrieb vom Vater abgekauft. Ja, und der musste unterschreiben, er wollte nicht. Ja. Also das ist nicht so, dass er freiwillig verkauft hätte.
Erzähl mal, dann gehen wir da noch näher
ein. Mein Vater, der musste unterschreiben, war dann ein Jahr, war er mal böse und dann hat er wieder brav geholfen, dann war wieder alles gut. Ja. War ein Jahr lang, war er beleidigt auf mich, nicht, aber er musste unterschreiben. Und er hatte einen Rechtsanwalt genommen gegen mich und er hat gesagt, du pass auf, du hast einen Kaufantrag von mir schriftlich, brauchst du nur unterschreiben oder nicht? So einfach ist das. Ja, dann bin ich zu seinem Rechtsanwalt gegangen. Also der Rechtsanwalt hat dann GLMI gefragt, woher Rechtsanwalt ich habe. So, ich nehme gegen meinen Vater keinen Rechtsanwalt, also einen brauche ich keinen. Ja. So, das ist mein Kaufantrag, mein Kaufvorschlag und der alte Herr unterschreibt oder nicht. Ne? Und das ist alles. Also wenn er mal ausgeredet gehabt. Ne? Und das war dann noch 3-4 Monate, das war im August und im Anfang Dezember hat er unterschrieben gehabt dann der Vater, weil es eigentlich nicht anders gegangen ist mehr. Jedenfalls ist es so, dass die,
da war ich wirklich unter Wasser auch. Ja. Aber ich war als Familienraison habe ich das gemacht. Ich wollte ganz was anderes. Ich wollte Maschinenbau studieren. Ich hatte ganz was anderes im Sinn gehabt. Aber, und dann habe ich im Laufe der Jahre danach immer wieder gesehen, dass diese technischen Herangehensweisen, ob es jetzt ein Rechnungswesen, Buchhaltung, ob es aus Kalkulationen, was halt ist, nicht so schlecht sind. Aber die eigentliche Realität, ja, oder wie soll ich sagen, das, was man da sieht, das Glasl mit dem Ding, ist ihr nicht Realität. Das ist ihr Geschichte. Ja? Realität ist das, was wir im Kopf haben. Was wir uns im Kopf vorstellen und realisieren. Das heißt, aber der Tisch, nicht das.
Wie wir die Dinge beurteilen.
Genau, wir sehen immer die Dinge, die wir da haben, als Realität. Das ist alles Geschichte. Ja? Die Realität ist in unseren Köpfen. Ja?
So ist es.
Diese Wirkung habe ich immer wieder erlebt. Ich hab das immer wieder erlebt, dass es immer besser und früher gekommen ist und anders, als ich mir getraut habe zu wünschen oder zu postulieren, also zu bestimmen. Wie schon gesagt, meine Mitarbeiter immer sagen, pass auf, wir sind die, die bestimmen, was passiert. Und nicht die, die sich wundern. Oder mit anderen Worten, wie jetzt ein Scheiler ein Ding aus dem Silicon Valley gesagt hat, das habe ich mal gelesen, in einer Zeitung, irgendwo, das ist genau das, was ich immer sage. Sagt er, die beste Möglichkeit, die Zukunft vorauszusehen, zu sehen, ist, sie zu gestalten, in die Hand zu nehmen. Das ist genau das, was ich sage. Ja.
Und die Frage ist ja dann das, habe ich überhaupt eine Vision? Ich rede jetzt nicht von Unternehmern und Eigentümern, weil die haben es jetzt die Firma nicht gegeben, aber von vielen Führungskräften. Und kann ich der immer positiv umsetzen oder macht mir Unsicherheit im Außen handlungsunfähig? Das weißt du, wie
ich
meine?
Ich kann mir vorstellen, dass ich das weiß, wie du meinst. Nachvollziehen kann ich es nicht, ja, weil wenn ich heute als Unternehmer eine Firma führen soll, dann kann ich nur positiv herangehen. Eine negative Führungs-Mindset kann es ja nicht geben. Also das heißt, geht gar nicht. Das Nächste ist allerdings, wo schon eben man entscheiden muss als Unternehmer, mache ich die Leute, meine Mitarbeiter erfolgreich? Dass der in der Früh mit einem Plan in die Arbeit geht, mit seinem Plan, den er heute, und am Abend rausgeht, sagt, heute ist wieder was gelungen oder vielleicht mehr oder weniger gelungen. Also, genau das ist meine Aufgabe. Das bedeutet, ich muss erstens einmal, hat bei mir mal einer 2 Monate Zeit und dann wird er interviewt und dann wenn wir mal schauen, ist der am richtigen Platz, ist der am richtigen Blick. Weil, wie auch bei allem, wie vorhin schon gesagt, der weiß ja nicht, was ihm liegt.
Genau,
das ist der Punkt. Weil er merkt ja nur das, wo er sich bemühen muss, drum von dem redet er dann. Und Wirklichkeit, das, was vielleicht von der Hand geht, das merkt er gar nicht. Und das ist das, was ich erkennen muss und das, was ich bei ihm stärken muss.
Bewusst machen.
Wenn du das stärken musst, muss ihm hinführen. Und das heißt, ich muss Wege finden, um ihn zum Erfolg zu führen.
Genau.
Ohne dass er es eigentlich selber merkt. Ja. Also, wie schon gesagt, wenn etwas ganz und gar nicht weitergeht, wenn es in der Sackgasse irgendwo habe ich irgendwann einmal ein Gespräch. Ich hätte so gern, wir hätten noch so viel zum Reden, aber dann gebe ich ein paar Hinweise und habe keine Zeit mehr. Und dann gebe ich, mit dir komme ich nicht weiter, aber ich werde nichts mit uns zu einfach, das geht nicht. So nicht. Ja. Außer, also es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich schicke den gleich heim, ja, oder ich führe ihn dann in die Richtung, weil ich muss ja den Menschen ein Entwicklungsding geben. Und vor allem, das muss ich auch dazu sagen, es ist heute nur einmal am Rande, es ist die Komplexität in allen Bereichen extrem gestiegen. Ja. Was man früher so nebenbei an diesem Ding gemacht hat, ist verhaftet in verschiedensten Einflussbereichen und ein komplexes Ding. Und diese Komplexität kannst du auf keiner Uni nirgends lernen. Das musst du erleben. Erleben und bewusst machen. Und daraus gibt es 2 ganz wichtige Handwerkzeuge dazu, dass das erste ist, ein klares Ziel, was will ich, wo im, Teil, im Gesamtfirmenbereich, aber auch für die Mitarbeiter im Detailbereich, worum geht es, was will ich erreichen. Und das Zweite, das ist noch viel wichtiger, was ist heute wichtig? Die heutige Priorität und nichts anderes. Und wenn der nur einmal am Tag die richtige Priorität erkennt und das gut macht, der braucht nicht 5 verschiedene Dinge gemacht haben, das reicht schon. Also Prioritäten sehen, und das ist in der Komplexität der Weg aus der, wie soll ich sagen, Verwirrung, die Komplexität naturgemäß bringt mit den Leuten. Nicht? Das heißt, vor allem, du kannst das nicht lernen. Es gibt kein Buch, das Komplexität zu beherrschen lernt. Es gibt nur 2 Sachen. Ein klares Ziel, das einmal definiert, das Verstehen. Und dann sagen, so, und was kann ich heute, was ist heute die Priorität, was kann ich heute tun?
Auch das kann man mit der Hirnforschung belegen und das finde ich trotzdem spannend. Du hast halt die Erfahrung, die Hirnforschung bestätigt das. Warum ist das so? Wenn ich in einer Komplexität bin, was macht Komplexität? Chaos und Angst. Die kommen nicht weiter. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, was ist heute das wichtigste Ziel? Durch das Ziel habe ich den Fokus aufs Ziel und nicht mehr auf die Angst. Und so ist das mega, was du sagst, was ist heute wichtigstes Ziel, dann ist der auf das fokussiert und auch am Abend weiß er, ich habe was weiter gebraucht.
Ich darf dazu aber noch ergänzen, etwas ist sehr oft, sind es ja auch emotional besetzte
Dinge. Genau.
Emotional. Und da habe ich eine alte indische Weisheit noch in mir, nichts Besonderes.
Nein, wurscht.
Das ist, wenn du dir vorstellst, das Wagenrad, ja, ja. Mit den Speichen, ja. Und du musst dir immer bewusst sein, dein Platz ist da im Zentrum und sonst nirgends, ja. Und draußen, die Speichen bestimmen, da gibt's dann die Problemchen, die Themen, die Aufgaben, die Herausforderungen und so weiter, ja. Wenn diese Themen emotional belastet sind und ich nicht mehr in mein Zentrum bin, sondern nie da draußen bin, bin ich Teil des Problems, kann es nicht mehr lösen. Bitte teil das Problem. Also das heißt, wenn ich in so wo stehe. Und dieses sich herausnehmen, so wo stehe ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Das geht mir eigentlich gar nichts an. Ich muss es nur lösen. Aber mir persönlich geht das nichts an.
Aber da möchte ich gleich einhaken und tiefer gehen. Entschuldigung, ganz kurz, dann komme ich wieder zu dir, aber da möchte ich tiefer gehen. Woher nimmst du für dich, Gustl, die Kraftquellen, die Energie? Wie kommst du aber? Wie resettest du dich als Mensch, damit du wieder zur Ruhe kommst und wieder neue Ideen hast?
Das habe ich jeden Tag. Jeden Tag. Ich arbeite nur vormittag. Sehr intensiv. Da bin ich fast stündlich getaktet. Okay. Ja. Also zumindest mehr wie 3 Termine mal nie, aber trotzdem. Und Nachmittag, das habe ich in den letzten Jahren zunehmend nicht gelernt, sondern erfahren dürfen. Ja. Tue ich einfach nichts. Nicht einmal 2 Stunden, nicht einmal nichts, 3 Stunden, 0, ich schaue nur aus. Ja. Und einfach nichts. Einfach, also keine Erwartungshaltung, nichts, kein Leistungsdruck, nichts, einfach 0.
Wo schaust du aus?
Bei mir, bei Fenster auf die Bergwelt. Ja. Bei mir zu Hause. Bin ich immer zu Hause da. Ja. Oder ich wandere durch die Welt, durch den Wald zum Beispiel, was mir sehr viel gibt. Und da ist einfach. Da ist alles offen, da ist alles. Und da es ist so wie ein Reset. Dann einfach. Und dann kommen automatisch auf einmal fangen sie an brodeln die Kreativität. Auf einmal kommt es daher. Und dann kann ich nicht mehr anders, da muss ich mich zum Computer setzen und das sofort wieder, damit ich die Dinge ja kanalisiere. Du kannst nicht alles auf einmal lösen, sondern ich terminisiere das. Und ich schreibe mir zum Beispiel, das kennt nächste Woche am Mittwoch, das geht dort an. Und schreibe das in die. Und so entsteht, da habe ich fast jeden Tag eine To-Do-Liste, die meistens leer ist, meistens so 5, 6 Dinge. Schreibe die To-Do-Liste ein. Und wenn ich in der Früh reingehe in die Firma, glaub mir das, sehr oft, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Nicht? Ich drücke mal die To-Do-Listen aus, was ich mir irgendwann einmal die 3, 4, 5 Aufgaben, die ich mir für den Tag vorgenommen habe, und arbeite ab und habe dann das Gefühl, heute für heute habe ich alles getan. weil du wärst ja nie fertig normal.
Ja. Du hast mir früher, bevor wir den Podcast angefangen haben, gesagt, das hast du erst lernen müssen, dieses Research.
Ja, ich bin
Moment,
was in Baumschule gegangen.
Baumschule gegangen, perfekt. Was ist da dadurch möglich geworden jetzt? Jetzt erklärst du, du hast die 1000 Ideen, wie hast du es vorher gemacht, ohne diesen Reset?
Ja, es ist so, vorher war die Firma nicht so groß, war sie überschaubarer. Ja? Und war ja in vielen Bereichen in Effizienz und nicht in der Effektivität. Ja? Jetzt ist es ja so, jetzt bin ich jetzt Verursacher rundherum. Stellt sicher, dass die Mitarbeiter die richtige Motivation, die Zielausrichtung und den richtigen Mindset an die Arbeit gehen, dann die entwickeln sich ja weiter. Und das zu überblicken in Zeitabständen ist schon ein Job. Ja?
Um das geht es ja. Das ist Führung, oder?
Genau.
Das ist Führung, dass du sagst Mindset. Entschuldigung, Marie, kann ich für dich noch mal kurz einbinden. Welchen Mindset geht sie ihren Kindern mit oder ob sie ihren Kindern mitgeben?
Du hast gefragt,
Sie beide kennen auch, es ist ganz, ihr tut zu Hause, wenn wer antworten will.
Bei uns jetzt in der Mindset ist einfach wichtig, alles, was irgendwie aufpoppt, das haben meine Kinder von meiner Frau gelernt, sofort zur Sprache bringen. Sofort. Okay. Es bleiben keine Unstimmigkeiten, ein ungutes Gefühl oder irgendetwas, ein ungutes Gefühl, sei es ein Wort, sei es irgendwas. Es wird sofort besprochen. Es kommt sofort am Tisch und wird sofort besprochen. Und das ist eines der ganz wichtigen Sachen. Ja. Also das finde ich, das macht das Leben ja viel leichter. Ja. Weil wenn ich zu Hause gehe, ich bin ja leer, ich weiß gar nicht. Oder umgekehrt, oder vielleicht ein besseres Beispiel, ich habe mit meiner Frau immer wieder so Weltreisen gemacht, die letzten Jahre. 6 Wochen rund um die Nordhalbkugel, durch ganz Russland und weiter. Dann 6 Wochen bis Südamerika, Ushuaia, wieder zurück auf mit dem Flieger. Jetzt wieder 3 Wochen Marokko über den Atlas rein und dann über Madeira wieder zu Hause, über Spanien. Und da waren wir nur 3 Wochen unterwegs. Bei allen diesen 6 Wochen oder 3 Wochen bin ich daheim zu Hause rausgegangen, habe am Computer alles zu Hause, das Handy habe ich mitgehabt, eingeschalten gehabt. Immer eingeschalten gehabt, aber es hat mich kein Schwein, entschuldige, angeredet. Alle gut. Und ich habe in diesen 6...
Ich habe gebraucht.
Und in diesen 6 Wochen habe ich kein einziges E-Mail gelesen. Nicht einmal.
Das ist wieder Vertrauen.
Das ist die Wahrheit. So war ich da sitze. Die 6 Wochen, und auch in den letzten 3 Wochen nicht ein E-Mail angeschaut. Auch nicht übers Handy.
Ist auch die Fähigkeit, des Loslassens zu können. Alles, was du sprichst, ist die Führung, wenn du sagst, Unternehmer, das sehe ich nicht ganz so wie du. Es gibt auch Unternehmer, die auch den Betrieb führen. Aber, was ich damit sagen will, ist, die Frage ist, ob sie diesen Mindset haben wie du, diesen gedeihenden, wie gehe ich mit Kindern, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, oder diesen Kontrollmechanismus eher haben. Das heißt ja nicht, dass die keine guten Zahlen haben können. Die Frage ist aber, wie kreativ oder innovativ bleibt dieses Unternehmen? Das sind zwei Paar Schuhe. Du hast ja dein Unternehmen, Entschuldigung, von einer kleinen Firma zu einem riesen internationalen Betrieb entwickelt. Das sind ja Welten. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja, hat ja mit euch zu tun. Erstens einmal sind wir gegenseitig in Befruchtung und mit deinem Mindset. Es tut mir leid, du erklärst mir, dass du damals schon die mental fortgebildet hast. Wie alt warst du da? Haben die wenigsten gewusst, was mentale Fortbildung bedeutet?
Ja, also es hat mir ja keine andere Chance gehabt. Weil ich bin mit 24 in den Betrieb reingestoßen worden und habe keine andere Chance gehabt. Weil es ist ja schon so, ich hätte einen riesen Vorteil gehabt, hätte man mir eine Chance geben, zumindest Betriebswirtschaft oder was zu studieren. Weil ich dort so viel gescheiter geworden wäre, sondern nur der einzige Vorteil des Studiums ist das, dass man lernt, einen Überblick zu kriegen, was es alles gibt und wo man nachschaut. Verstehst du, was ich meine? Ne? Und weil ich habe ihm sehr oft Umwege gemacht, wo ich nachher draufgekommen bin, hey, das gibt's ja schon. Jetzt habe ich das Radl erfunden, das gibt's ja schon.
Mühsames Radl erfunden, dabei gibt's
ja. Und immer wieder. Ja. Und ich hatte ich bin in meinem Überlebenskampf von Anfang an, ersten Stunde meiner Unternehmertätigkeit, habe ich ja keine Zeit gehabt für weiter studieren oder irgendwas. Ich habe am Anfang sogar keine Bücher gelesen, keine Zeit gehabt dafür, sondern einfach nur gewerkt. Gell? Und konnte mich nur auf diese mentalen Instrumente, die mir offensichtlich in die Wiege gelegt worden sind, verlassen. Ja? Und die haben dann funktionieren angefangen, immer besser. Und dann habe ich es auf einmal bewusst anwenden angefangen. Verstehen, das ist so einmal einwachsen.
Ich verstehe dich, weil ich, wie gesagt, nur einmal, dass ich das kurz erwähne, bei der Juliane, wie gemerkt, wie sie teilweise so Sachen berichtet hat, das ist das, was ich halt jetzt dann später gelernt habe, was du ja damals eben mitgeteilt hast, was mental möglich ist. Ja, das kann ich mir noch erinnern. Aber jetzt ganz kurz, weil man gerade beim Reset sein appellieren möchte, das möchte ich euch fragen, ihr schaut beide topfit aus. Ja, Longevity, der Begriff, weiß nicht, ob ihr das was sagt. Longevity heißt das heute, wieder ganz was Neues. Das ist so ein Begriff, wie kannst du gesund alt werden? Das heißt, was kannst du jetzt tun, damit du später oder generell gesund alt bist? Da gibt es so Supplements dazu, man spricht, und da komme ich nämlich auf ein Produkt von euch, und das ist mir das sehr wichtig. Da geht es um gesunden Schlaf. Ja, das ist momentan oder generell haben sie das auch beforscht. Du magst offensichtlich das nicht, wenn das bevorsteht. Ich habe mal diese Studie durchgelesen. Also der Schlaf ist einer der wichtigsten Dinge für klare Entscheidungen, für Führungskraft und für jeden. Jetzt bietet ihr an, bitte Marika, euer Produkt. Jetzt möchte ich dich bitten.
Ohne unserem Produkt, der Gusto schläft sehr viel. Ohne unserem Produkt oder in unserem Produkt. Ja, natürlich schläft er nicht, aber der Gusto schläft wirklich im Schnitt 10 Stunden. Das ist bei Menschen in seinem Alter echt beachten.
Nein, es ist so.
Ohne Unterbrechung.
8,5, 9 Stunden. Also sagen wir, 10 Stunden ist viel. Aber 9 Stunden immer. Und zwar eine Stunde mittags, eine Dreiviertelstunde, aber Tiefschlaf. Ja? Also ich liege ein und innerhalb von 3 Minuten schlafe. Tiefst. Ja? Und dann am Abend, wenn ich niederliege mit dem Frau, ist oft einmal reklamiert, sagst du, ich bin mit dem Bad noch nicht einmal fertig und du beißt schon voll.
Ja, weil du baust du mittags dann am Wecker oder geht das von selber?
Von selber. Es kommt darauf an, wie ich benannt bin. Wenn ich mich physisch heruntergewirtschaftet habe, kann sein, dass ich oft einmal eine gute Stunde, eine Stunde, 20 Minuten schlafe. In der Regel bin ich nach 20 Minuten munter und voll da.
Spannend. Machst du das auch? Nein. Und jetzt kommen wir kurz zum Produkt Wasserbetten. Wenn ich jetzt sage, ihr habt ja Wasserbetten, eine der besten und das ist jetzt die größten Anbieter Europas, was ich gelesen habe, oder?
Naja, wir sind mittlerweile auch sehr klein geworden, aber wir sind bei den größten, das ist richtig.
Aber du schlafst auf diesem Wasserbett selber.
Ja.
Verzeih mir die Frage. Jetzt sage ich einmal, okay, was ist mit Strom, mit Ding? Ist da irgendwie, wie?
Es ist so, wir haben es wahrscheinlich nicht ausgeschaltet, wie wir unsere Beheizung, ja.
Bitte? Du musst ein bisschen mehr fragen.
Unsere Beheizung kann eingestellt werden, dass man am Abend um 9 Uhr ausschaltet und in der Früh um 6 Uhr wieder ein. Weil die Temperatur, das Wasserbett ist so ein Volumen vom Wasser, dass, und dadurch der Körper gibt auch wieder Temperatur ab. Das heißt, es geht sich dann so um ein Viertelgrad ändert sich die Temperatur des Wasserbetts. Das heißt, es ist unbedeutend. Ja? Geht es nach unten in der Zeit. Das heißt, man kann das ausschalten. Ich glaube nicht an das, gell? Ich habe das voll eingeschaltet, nicht mehr. Also muss ich sagen, also ich vielleicht bin ich da falsch. Jedenfalls ist es so, es ist ausschaltbar.
Wie lange habt ihr verwendet ihr das Wasserbett für euch selber schon persönlich?
Jetzt in Jahren.
Ja, in Jahren.
12 Jahre.
Okay. Merkt ihr einen Unterschied? Wenn du sagst, du schlafst 10 Stunden wie ein Baby, ist das halt ein Wasserbett oder was?
Immer schon
gewesen.
Entschuldige, darf ich dazu sagen noch. Ich bin jetzt sehr viel auswärts unterwegs. Ich war zum Beispiel 4 Wochen vor Weihnachten praktisch fast immer eine Woche unterwegs. Einmal in Paris eine Woche, einmal in Armenien, einmal in Skandinavien oben am Polarkreis. Also habe ich in einer Britsche, in einer Militärbritsche übernachtet. Ich schlafe egal wo immer perfekt.
Das heißt, deine Gedanken sind weg, du schlafst nicht. Du bist kein Grübler in der Nacht, dass du überlegst, ob die das noch.
Es kommt vor, dass ich in der Früh munter wäre und dann nachdenken über die. Dann versuche ich, die Gedanken auf was Erfreuliches, auf was Nettes zu lenken und dann schlafe ich wieder weg.
Also, es ist für mich so eine Faszination, weil der Muskel macht alles. Ob er jetzt so tut, als wüsste er es nicht, alles, was wir bei Anima Mundi den Leuten lehren und beibringen wollen. Genau diese Gedankenhygiene aufs Positive lenken. Unglaublich. Ich bin wirklich begeistert. Marika macht das wahrscheinlich auch, oder? Man nennt das heute auch Dankbarkeit. Man weiß heute auch, wenn du es nicht hören willst, du sagst trotzdem, du tust eh, wenn du Dankbarkeit übst für das, was schon da ist.
Ja, genau.
Das ist unglaublich wertvoll.
Wenn in der Nacht, das ist auch ein Mechanismus in der Nacht, das ist so ein Stichwort. Ich fange an, Dankbarkeit zu meditieren, auch dankbar zu sein und begleitend mit Atemübung.
Genau.
Ja. Ich war ja früher als Junger, habe ich also einen Guru bei mir im Haus gehabt, der hat bei uns gewohnt. Mit dem habe ich in der Früh diese Turnübungen gemacht. Und geblieben sind mir die Pranayama, diese Atemübungen. Ja. Gell? Und die helfen mir sehr.
Mir gefällt der Gustl, wenn er zuerst alles abbehrt, was ich sage und jetzt bestätigt, dass du das alles machst. Das ist ja heute alles nachgewiesen. Wenn du sagst, diese Zwerchfellatmung, das ist das Einzige. Jetzt bin ich beim Nervensystem, nicht mehr beim Hirn. Wie du deinen Parasympathikus aktivierst, den Vagusnerv. Der ist die Linie zwischen Darm und der, also
den
zwischen Ding, den hat jeder, den hast du auch. Und da geht's ja so weit heiß. Gustl, pass auf, weil du sagst, du meinst, das müsste jeder können. Mittlerweile bieten sie für Führungskräfte, Unternehmer, für Leute, die schon Vagusnervstimulationen an. Die kannst du aufs Ohr klicken oder da, damit man das Nervensystem beruhigt, weil eben durch die Komplexität, die außen ist, innen diese Unruhe entsteht. Und das wird die Herausforderung für die zukünftigen Führungskräfte und Mitarbeiter werden, weil die kommen vielfach, die haben eben nicht den Geist, den du jetzt hast. Das kann man aber lernen. Jetzt kannst du schon da eben die Sachen herzwicken. Das heißt, das Singen zum Beispiel, die Kärntner Seele, Singen wirkt sich extrem positiv auf den Vagusnerv aus. Ja? Und man weiß ja heute, dass Körper und Geist miteinander verbunden sind. Und deswegen, du sagst früher schon, du schaust einfach 2 Stunden aus. Weißt du, was das bewirkt fürs Hirn? Einfach 2 Stunden nichts zum Tun.
Ja, nichts.
Weil Winterhofer, der hat damals gesagt, der hat das Buch geschrieben, wie Kinder Tyrannen werden. Dann hat er gesagt, einfach einmal 5 Stunden spazieren gehen und nichts reden. Das ist das, was unsere Hirne brauchen. Keine,
ja.
Verstehst du? Und du setzt das alles um. Marek, dann machst du das auch?
nicht ganz so, nein. Dazu bin ich einfach zu...
Ehrlich?
Zu unruhig und da...
Eher 5 Stunden reden und nichts arrangieren.
Aber da ins Haus gehen.
Soll ich aber das bei einer Frau vom Thema oder was ist das?
Nein, ich habe ja heute gerade gesagt, ich müsste eigentlich die Arbeitsplatzbeschreibung von meinem Mann hier zu Hause neu überarbeiten.
Die bleibe dann nicht mehr.
Weil ich habe gesagt, ich weiß, du magst das jetzt nicht, aber ich muss das jetzt machen, ich muss den Staubsauger anmachen. Ne? Normalerweise flüchtet er ja, ne? Ja. Und dann habe ich schon gesagt, so bleib du jetzt in der Küche, weil ich mache da drinnen und dann gehen wir ins Wohnzimmer.
Ja.
Dann mache ich die Küche. Wie gesagt, aber für mich ist... das kann ich noch nicht, das habe ich nicht gelernt, ja, würde ich gerne machen. Nur wenn du als Frau zu Hause kommst, dann hast du einen anderen, es kommt ein anderer Impuls aus dem Haus entgegen. Du siehst, es gehört vielleicht die Wäsche gemacht, oder es gehört vielleicht das eine oder andere gemacht, oder ja.
Aber Marie, darf ich eins sagen zu, das muss ich jetzt sagen, ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Du sagst gerade, wenn du als Frau heimkommst, auch da weiß man wieder, die Care-Arbeit biegt noch zu 70% bei den Frauen. Ich bin jetzt keine Feministin, ich sage, Mann, Ding, um das geht's nicht. Aber wenn du heute hergehst, so wie du, der ja auch voll im Betrieb eingespannt ist, ist es ja, es gibt ja jetzt wieder auch, das habe ich gerade gelesen, das wäre die nächste Frage auch an euch, wie euch die neuen Technologie und KI und so weiter, das ist ja ein Problem. Ich glaube, es gibt in Österreich nur 19% KI-Talente, die Frauen sind. Alle anderen sind Männer, in Deutschland sind es 20%. Wir sind komplett hinten in Europa, weil offensichtlich auch der Mindset noch so ist. Und jetzt habt ihr 4 Dirndl, deswegen spreche ich das jetzt auch an, so auf die Dirndl, keine Naturwissenschaft, keine Mathe und alles. Und auch das kannst du dir im Kopf dann self-fulfilling prophecy, ich kann nicht Mathe, ich kann nicht dies, ich kann nicht jenes. Jetzt bist du aber mit Technologien konfrontiert. Wie geht es dir damit um? Da fällt wegen der Care-Arbeit oft die Zeit, sich weiterzubilden. Genau das, was du früher gesagt hast, wenn ich 10 Jahre daheim bleibe, bin ich weg vom Fenster. Mhm. Wie kann man das vereinbaren? Das ist ein gesellschaftliches, strukturelles Problem. Hast du da eine Idee?
Wenn du hörst, gebe ich dir gerne eine Antwort. Ja, ja. Also, es ist so, es geht modern, KI. Ja. Für mich ist KI übersetzt auf Deutsch keine Idee. Ja. Und ich habe das erste Mal mit der KI zu tun gekriegt, das ist gar nicht einmal so lange her, es ist jetzt ein Dreivierteljahr her, ja.
Und da haben wir eine neue Marketing-Chefin, also zuständige Marketing-Beauftragte. Marketing ist ja alles, Produktentwicklung bis dorthin, jedenfalls Marketing-Beauftragte, gerade angestellt gekommen, und die hat halt eine tolle Idee gehabt, wir brauchen ein Brandbook. Ja, so, wer sein Bier und wie so weiter. Ne? Und dann haben sie, das Ding fertig gehabt, gell? Und Gott sei Dank habe ich es in die Hand gekriegt. Gell? Und dann habe ich das gelesen. Das war formuliert, ich schwöre es. Perfekt. Von A bis Z. Das war, hey, das ist nicht Anna, was er, der Anna hat sie geheißen. Und der Sebastian. Das ist nicht der Sebastian, das ist nicht die Anna, das sind nicht wir. Das ist der Gerd, das sind nicht wir. Ja, das kannst, was da steht,
kann jeder
kann ich bei jeder Firma abprobieren, also. Stimmt. Ja. Und dann habe ich denen, gesagt, und ich bin noch immer nicht auf die Idee gekommen, weil ich war nicht auf dem Dampfer, nicht? Und da haben sie zwar, aber ich gesagt, Leute, Gemeinplätze sind nicht wir. Da ist keine Emotion drin, da ist gar nichts drin. Kein Wert und keine Emotion. Ja? Das ist nur Haseluft, ja. Also, wie kommt es denn auf das? Soll ich zu einer, du kannst das nicht geschrieben haben, also ich weiß nicht, wer war. Da sagen sie, beichten sie mir, haben sie von der KI heruntergeladen. Da sage ich so, und ich verbiete euch, ich schäme mich für das. Ich verbiete euch, das nur irgendwen zu schicken, habe ich gesagt. Und, oder veröffentlichen, ich schäme mich dafür. Nicht? Und deshalb ist das nachher jetzt ein totes Projekt, das wenn wir noch bearbeiten. Ich hab dieses 4 Maschinenschreibseiten schon zusammengeschrieben, worum es geht, ja, bei uns. Und das muss ich noch eben umsetzen. Aber wie schon gesagt, das KI wird überschätzt. Und auf der einen Seite als Helferlein und unterschätzt, wie es uns ordentlich aufs Glatteis bringen kann.
Aufs Glatteis?
Aufs Glatteis. Naja, wenn man heute so schön formulierte Geschichten hat, schon schön gefärbelte. Das ist genau dieses Marketing, was ich nicht mag.
Aber ich glaube, kann man nicht Marketing nennen, wenn man, die hat wahrscheinlich ChatGPT bemüht, ein bisschen das feine geredet. Das ist ja nicht KI, sondern es ist auch ein Tool. Und das hat sie wahrscheinlich dann vielleicht, und da stelle ich jetzt einmal, gar nicht gut gemacht, aber wenn du so richtig promptest, das kommt darauf an, was du reinsprichst. Und wenn du zum Beispiel sagst, es muss gefühlvoll sein und alles von eurer Firma einnimmt, was wichtig ist, dann kommt da schon oft was Faszinierendes heraus, aber es bleibt nach wie vor ein Tool und es gehört dann noch durch die eigenen, finde ich, Emotionen ergänzt, weil ohne Emotion brauche ich kein Marketing, oder? Ich meine, das ist.
Ich habe es ja nicht schon, schreibt das bitte mit euren Worten.
Genau.
Und wenn es holprig ist, und wenn es eckig ist und vielleicht nicht so fließend ist, trotzdem, ihr schreibt es, wie es ist.
Das ist authentisch. Nicht? Dann ist es authentisch. Genau, und das ist, ich glaube auch, also ich sehe die KI durchaus, Entschuldigung, dass ich dir jetzt das Wort nehme, Gustl, durchaus als Unterstützung, nicht ungefährlich, nur die Erfahrung, die der Gustl gemacht hat, er hat mir das ja dann vorgelesen, nicht? Ich habe nur meine Bedenken, dass man dann eigentlich seinen persönlichen Gehirneinsatz irgendwie blockiert oder nicht mehr wahrnimmt, um sich Gedanken über das zu machen. Und da kommt bei mir, das ist Zeichen halt aus, dass es vielleicht zu einer Verblödung auch kommt. Ne? Entschuldige, dass ich das jetzt so...
Das ist auch vollkommen in Ordnung.
Ich habe da KI, weil ich mir gerade, das wird ein Thema werden. Ich habe die Fragen von dir, die du uns geschickt hast, über die KI, nur über ChatGPT eingeben lassen.
Was da kommt, ist interessant, gell?
Nicht schlecht.
Ja. Das sind genau die Antworten zu diesen 12 Fragen, was du gehabt hast, oder 13.
Naja, insofern ist es meiner Meinung nach schon eine gute Ergänzung, aber man sollte halt nach wie vor kritisch denken, denke ich.
Ich sage ja, Unterstützung und eine Ergänzung ist es durchaus brauchbar. Also ich sage jetzt einmal im textlichen Sinne, ja. Da gibt es wahrscheinlich technische und in der Medizin oder wo auch immer.
Diagnose ist unglaublich.
Ja. Da kann ich leider nicht mitreden, aber ich sage jetzt nur in der Textierung. Ich habe, wie ich das mir da jetzt angeschaut habe,
Ich bin auch immer wieder so, nein, fasziniert, nein, noch nicht ganz. Aber weil du sagst, Verblödung, ich meine, Social Media ist ja das Gleiche. Wenn du heute schaust oder Journalismus auch, hörst du dir auch die Frage, wie kritisch ist der Journalismus noch? Weil wir kriegen ja auch was vorgegeben, wenn man nicht lernt, kritisch zu denken, was ist noch wahr oder falsch. Da wären wir wieder bei der Realität, von der du früher gesprochen hast.
Und Fokus.
Und beim Fokus, genau das ist der Punkt. Weil, wie du kannst, ich bin ein Journalist, hat überhaupt noch nicht gemerkt, da habe ich bei einem Podcast gesehen, wie der heißt, der hat gesagt, es ist einfach ein Wahnsinn. Die junge Leute, sie recherchieren dann immer so genau, dann ist das schon vorgefiltert und da steht es irgendwo oder du kannst es wohl lesen und das entspricht überhaupt nicht der ich meine, was ist Wahrheit? Das wäre philosophisches Thema, was ist Wahrheit? Aber ich habe trotzdem noch ganz wichtig, was mir trotzdem noch ganz kurz wichtig ist, du bist mir jetzt das mit der Care-Arbeit schuldig geblieben, da hast du dich ganz gut ausgewiesen. Oder der Herr Bustl, der Herr Meier hat sich alltag gesagt, hab, Care-Arbeit ist noch bei...
Das hörst du das gleich von Anfang an. Ich habe das gleich vor 30 Jahren, über 30 Jahren, meine Frau ins Haus gekriegt. Ja. War das für mich ein Riesengeschenk. Ich habe ja 4-5 Jahre als Junggeselle gewohnt. Ja. Ja. Und geschenkt. Und dann natürlich sie als Bauerntochter das Haus gleich in Besitz und den Beschlag neu nehmend. Und nicht, guck dann, sagst du, da war ja recht auf heute, ist die Lampen auszutauschen und da, ja, und also dies und jenes. Da sag ich, du, na. Moment. Und Rosenmann? Nein. Aber sicher nicht, habe ich gesagt. So, übers auf, ich gesagt. Du kriegst für alles jemanden, ich zahle dir was, mach das, aber ich greife daheim nichts an. Nicht einmal nichts. Ja, sie hat dann immer ein bisschen lustig gemacht über mich, sagt sie, ja, bevor er daheim beim Auto aussteigt, stellt er seine Hände auf links.
Ja, aber du bist wenigstens so, du nimmst du so, wie soll ich sagen, wie nennt man jetzt, fällt mir das Ohr, ehrlich. Oh, erstens ehrlich und zweitens dann auch so respektvoll, dass er sagt, diese Arbeit können wir auch auslagern. Du entscheidest zwar nie, wer die es machen möchte, das finde ich großartig.
Staubsaugen nicht in meiner Anwesenheit.
Ja.
Nicht nur deshalb, weil ich das nicht hören will, dass ich die Arbeit, sondern ich will nicht, dass ich auf die Idee komme, dass ich mir das hast.
So bin ich da bekannt, als soll ich eine Frikade genommen, aber hat er das kurz halt. Er sagt, am Anfang, sie haben gerade geheiratet, dann sagt, haben sie Besuch gehabt, dann sagt die Frau zum Mann, bringe das Kaffee-Geschirr da zum Tisch. Dann ist er gegangen mit dem Geschirr. Hat er sich gedacht, wenn ich das jetzt gut zum Tisch bringe, mache ich das ein Leben lang. Hab das ganze Geschirr abgekauft. Ja. Damit ist das Ganze erledigt gewesen. Wo wir wieder bei den Gedanken wären, lieber Gustl. So, aber jetzt trotzdem wichtig ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch was. Ich weiß, es ist jetzt schon relativ lang, aber das ist trotzdem wichtig. Ihr seid jetzt in einer Phase, ich habe es jetzt einmal schon ein paar Mal erwähnt, die Kinder. Du hast jetzt schon erklärt, dass du, wie du von deinem Vater übernehmen, Entschuldigung, das Wort musstest, du musstest es ihm abkaufen. Ich bin jetzt noch nicht so ins Detail gegangen, warum du es abkaufen musstest. Eure Kinder, werden die jetzt im Betrieb einsteigen? Wie schaut es da aus? Wisst ihr da schon was? Wie ist da der Plan? Kann der Gustl, jetzt frage ich die Marika Gustl, du sagst jetzt nichts, loslassen?
Wen fragst du jetzt?
Ja, jetzt frage ich den Marika.
Das sind auch wir angeschaut. Ja, also wenn jetzt anders die Frage an mich gerichtet ist, ja, wir haben ein sehr spannendes 2025 hinter uns, weil ja die Frage eben aufgepoppt ist, wie geht es jetzt mit dem Betrieb weiter? Wir haben ja schon zwei Anläufe oder drei Anläufe gehabt. Was machen wir mit dem Betrieb? Das ist ja bis hin zum Verkauf gegangen, nicht? Und ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ich kann das wirklich nicht verkaufen. Ich küsse die Tür, wenn Weihnachten ist oder ein Jahreswechsel ist, weil ich einfach sage, das Haus und die Firma hat uns immer so viel Freude, auch Herausforderungen geboten, gibt so vielen Leuten einfach einen Platz zum Arbeiten und jetzt nur für Geld zu verkaufen.
Also Angebot war schon da sozusagen.
Ja, ja. Ich war gerade schon, war alles da.
5, 6 stehen vor der Tür.
Naja, und ich habe gesagt, du, nur für Geld geht das nicht. Da ist viel zu viel.
Wie du wie und die Kinder.
Genau, einfach nebeneinander. Naja, die Mädchen haben ja beide schon phasenweise im Betrieb gearbeitet. Und voriges Jahr sind wir halt wieder das Thema angegangen. Gustl, wie gesagt, wird heuer 79 und das ist ein präsentes Thema. Dann haben wir gesagt, was machen wir? Dann haben wir einen Familienbeirat gegründet.
Ja.
Das heißt, die Mädchen mit ihren Burschen. Ältere Tochter ist ja schon verheiratet, also Mädchen aus der Ehe. Und die Eva, die Jüngere, hat ja auch schon seit 8 Jahren einen Partner. Also sagen wir jetzt, sind beide verlässliche Männer. Und dann haben wir diesen Familienbeirat gegründet mit einem Coach. Ja, das hat auch uns Verschiedenes gezeigt, beziehungsweise haben wir kennenlernen dürfen, was gut ist oder nicht gut ist. Und das war, wir haben, wichtig war, dass wir den Kindern in Freiheit gelassen haben, wer uns da begleitet. Wir haben gewusst, wir brauchen eine Begleitung, aber die Kinder haben entschieden, oder die Jugend, das ist die Gruppe, die haben dann entschieden, mit wem sie den Weg gehen wollen. Und was ist das mehrere Jahre, so jetzt ein vergangenes Jahr gegangen, um zu wissen, ob sie sich überhaupt, ja, wollen sie dabei sein, wollen sie den Betrieb weiterführen, haben verschiedene Seminare auch noch gemacht. Nicht, letztendlich ist voriges Jahr dann im Ende Oktober relativ überraschend für mich, muss ich sagen, ist die Jugend gekommen und hat gesagt, so, den Coach brauchen wir nicht mehr, wir haben uns entschieden. Das war sehr überraschend, nämlich in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und diese Frau Coach, sage ich jetzt, oder Coachin, oder wie man sagt, die hat Unglaubliches geleistet, weil in dieser kurzen Zeit zu so einem Ergebnis zu kommen, ist ähnlich unüblich. Ja. Und es ist jetzt so dann rausgekommen, dass man sagt, die Jugend hat die Möglichkeit, eine sogenannte Unternehmenslehre zu machen. Die Abteilungen in der Firma wirklich von unten auf kennenzulernen oder also eine Jobrotation zu machen und nach drei Jahren dann einfach zu sagen, okay, ich sehe mich da drinnen oder eher nicht. Das war ein großes Abverlangen auch von einer Jugend, weil sie müssen ja ihren Brotjob verlassen, kündigen und lassen sich auf komplett was Neues ein.
Nicht, Julie, ihr werdet jetzt angestellt oder wie habt ihr die?
Ja, ja, ganz normal. Ganz normal, wie? Keine Manager, ohne Porsche, ohne 300.000 Euro pro Jahr Bruttogehalt oder so irgendwas. Ganz normal. Das, was sie verdient haben zum Schluss, mit dem steigen sie ein.
Um darauf eine Antwort zu geben, wenn du mich darauf fragst, dann will ich dir eine Antwort geben.
Ich frage dich auf jeden Fall noch. Ja, bitte.
Warte aber, bist du fertig?
Ja, bitte. Ja, genau. Und vier von den dreien, also drei von den vieren, die haben sich entschieden, heuer zu kommen.
Großartig, ja.
Ja, ganz extrem. Und
also bewusst entschieden, und das ist ja das.
Bewusst entschieden, ihren O-Job zu kündigen, zu sagen, ja, wir versuchen diese, was weiß ich, 2,5 oder 3 Jahre Unternehmenslehre zu machen und dann zu entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Und wie gesagt, keine Managerstelle. Das gibt es ja.
Haben Sie da auch eine Familienverfassung oder Familiencharta gemacht? Oder?
Das ist so jetzt der nächste Step. Wir haben ja jetzt am Freitag nächste Woche mit einem anderen Dame, die uns da begleitet, da wird es natürlich ein paar Verfassung kommen.
Sehr wertvoll, ja.
Ja, das geht dann. Jetzt geht es ja nur mal um die. Es geht nicht ums Erben. Es geht
Sie
geht
für das Betrieb.
Um die Verantwortung, um die Leidenschaft, den Betrieb weiterzuführen. Nicht? Und das ist endlich das Wesentliche. Und dass sie das lernen und das erkennen, ob sie das wollen und diese Verantwortung zu übernehmen und dabei die Leidenschaft zu spüren. Im positiven Sinne.
Sehr schön.
So würde ich das sagen. Und wie gesagt, von den vier haben drei sich entschieden, die kommen heuer schon nicht. Und die vierte wird auch kommen. Die arbeitet ja aktuell bei einer anderen Firma, hat einen guten Job und will so
können sie auch mitnehmen, ja.
Nur abgreifen und mitnehmen, was sie dann bei uns einsetzen.
Ja,
das ist der Plan.
Vielen Dank für diese offenen Worte. Was willst du da noch ergänzen? Das ist spannend. Darf ich nur ganz kurz die Frage anders formulieren? Du hast dir das Ganze, das haben wir eigentlich heute noch gar nicht in der Erfahrung gesagt, Entschuldigung, du hast dir eigentlich alles dann auf Akkorden gesetzt. Das war diese Isolation. Mit der hast du ja dann praktisch das Unternehmen vorangetrieben, wo du sagst, das war dann der USB. Jetzt hast du vom Papa das abgekauft. Man könnte einmal sagen, du hast es geschenkt gekriegt, geerbt, würde man sagen, übergeben kriegst, sondern es gekauft. Jetzt hast du über 55 Jahre, sagst du, bist du Unternehmer und jetzt hast du die Kinder, die ganze oder alle vier oder alle drei, die das jetzt übernehmen, wollen wahrscheinlich. Wie siehst du das jetzt für dich? Kannst du, wie wird deine Rolle jetzt sein? Was wirst du beitragen, dass es funktioniert und wie kannst du loslassen? Das hat ja auch etwas mit deiner Identität zu tun.
Ja, in erster Linie ist es so, natürlich ist es nicht einfach, nach 55 Jahren zurückzustehen. Und ich habe mich immer wieder dabei entdeckt, wenn ich was abgib, weil meine Arbeit macht mir ja Freude, dann wirklich gut gelungen ist, dann hat es mir auch wieder nicht gepasst.
Bist du nicht ehrlich?
Nein, ist so. Nur, dennoch ist es so, und dann haben wir gedacht, ja gut, man kann sich nicht jetzt auch so, vor allem das, was einem Freude macht bei der Arbeit, die Arbeit und so weiter, jetzt das einfach nehmen lassen, ohne dass man was wieder kriegt. Ja, dass man wieder zu neuen Ufern abbricht. Ja? Das heißt, das einfach nur abgeben und jetzt, das war's, das ist mir gleich sehr schnell bewusst worden, eben, das geht nicht. Ja? Und jetzt habe ich mir ein bisschen einen Bereich für meine Auszeit gekauft, das 400 Hektar Alm.
Das ist mir jetzt halt der wie ein.
Mein Schrebergarten, jeder Eisenbahn hat einen Schrebergarten. Ja. Da bauen wir gerade eine Hütte, jetzt, hoffentlich dieses Jahr und so weiter, einen Rückzugsort mit vielen anderen Plänen in Zukunft noch. Und dann habe ich seit 5-6 Jahren intensiv an der Entwicklung der Hanffaser gearbeitet. Und da sind wir so im Endspurt. Es ist ein Riesenlicht im Tunnel vorne. Also das heißt, wir sind eigentlich dort, ja. Mit allen noch nötigen Lernprozessen und so weiter. Und ich glaube, in 2 Jahren, weil im heutigen Jahr haben wir einen nächsten riesigen Schritt, ja. Und dann übernächste, also die Schritte werden dann immer größer, ja. Und heuer wird sich also so, spätestens im Sommer einmal schon gleich einmal herausstellen, ob das wirklich jetzt heuer schon ist oder erst nächstes Jahr. Es ist nur eine Frage von einem Jahr, ja, auf und ab. Jedenfalls in 2 Jahren wird das Hanfgeschäft fliegen, ja. Richtig fliegen. Das wird richtig eine Riesensache, ein Ersatz für die Baumwolle, für die klassische. Ja.
Aha, das wird schon in Unternehmen integriert. So
ich mache es im Unternehmen natürlich, ja. Forschung und Entwicklung. Wie die das jetzt in den nächsten Jahren weitergeht, schauen wir mal. Jedenfalls die nächsten 2-3 Jahre bleibt es im Unternehmen, weil ja erstens einmal relativ viel Aufwand und Investitionen tätig nötig sind. Die sind dort dann gleich einmal vom laufenden Geschäft abgedeckt. Ja. Und dass das ein eigenes Unternehmen einmal wird, ist mir ganz klar. Und das wird dann aber erst dann, wenn es trägt, ja, wenn wir auch die Erlöse haben dafür, daraus. Aber jedenfalls, das gebe ich mir dann als Hauptbetätigungsfeld.
Das heißt, du wirst wieder was Neues aufbauen, so nebenbei.
Ja, ich kann ja nicht aufhören. Ja. Wozu? Baue ich gerade mit mir hin. Ich gebe so richtig Gas.
Das merke ich ja gerade. Du hast ja nach wie vor die Leidenschaft. Ich habe dich einmal getroffen, das kann ich ja sagen, vor kurzem da bei einem Event. Da hast du mir berichtet, dass du eben diesen Wald gekauft hast mit einer Leidenschaft. Das wäre das Nächste. Wie haltest du deine Leidenschaft aufrecht? Der Feuer, du sprichst, ihr werdet jetzt schauen, ob die Kinder Leidenschaft entwickeln. Und du hast immer noch, und es brennt immer noch.
Das ist ja mein Naturell. Und was für den Kindern, das ist vielleicht vorhin nicht ganz, sie hat es vorher erwähnt, die Marika, aber nicht so rausgekommen ist. Ich habe ein Jahr verloren, den Kindern echt Druck zu machen. So, passt auf, jetzt bin ich bald 80. Ja. Ein Jahr verloren, weil ich gesehen habe, wenn ich da sehe, diese Management-Position in der Firma, diese Tretmühle, dieses Ding, das will ich das meinen Töchtern antun, will ich sie dahin hinführen und die vielleicht sich verpflichtet fühlen, das anzugehen. So, da habe ich ein Jahr verloren, bis dann der Plan und auch die Struktur, wie es künftig laufen soll, mir ganz klar geworden ist. Ja. Das heißt, wir haben 4, eigentlich 5 Sparten. Wir haben pro Sparte einen Spartenleiter. Diese Spartenleiter wurden bisher nach Deckungsbeiträgen gezahlt. Heuer, im 25er Jahr, also die Prämien, habe ich es umgestellt
auf EBITDA. Das heißt, sie haben nicht nur Umsatz und Rohertrag Verantwortlichkeit, aber auch für die, deren Abteilung die Kosten. Ja, komplett. Das heißt, es ist der Rohgewinn entscheidend, das, was echt drunten steht. Nicht? Das heißt, die haben alle jetzt CEO-Status im Prinzip in der Firma. Das ist mir heuer, habe ich heuer umgestellt, also in 25er Jahren. Und habe dann, das heißt, das sind nicht nur reine Vertriebler, sondern echte Unternehmer. Bewähren sich gut, bin ich mächtig stolz. Gute Buben, perfekt. Ja. Und das eine. Und darüber möchte ich einen Familienboard, einen Familienbeirat stellen, die genau da drauf schauen und mit mir lernen, die Firma als Eigentümervertreter zu führen. Das heißt, die sind dann zuständig für Strategie, Investitionen und natürlich Erfolgskontrolle und Entlohnung und die Sachen. Der Spitzenleiter.
Vision ist auch noch ein
Thema. Ja, Strategie. Strategie. Es geht ja darum geht es und das zu lernen. Ja. Und das ist zum Beispiel, da bin ich jetzt heute wieder ganz munter geworden. Ich meine, das war mir vorher schon klar, das habe ich mir ja schon aufgeschrieben gehabt, weil sie dürfen sich natürlich nicht vom täglichen Geschäft das Geschäftsgeschehen einvernehmen lassen. Die müssen außen vorbleiben, die Manager machen lassen, die kontrollieren, das hinterfragen, das und zu lernen. Natürlich müssen sie das Geschäft lernen, aber die Manager haben den Job zu erledigen und sie sind außen vor. Und diese Aufsichtsrat, und zwar aktive Aufträge, also nicht diese passive Aufsichtsräte wie Gusenbauer Konsorten, aber diese aktive Aufsichtsrat-Tätigkeit, das können sie von mir lernen. Ja. Und dann kommt mir noch uns noch sehr zugute, ja, eine Tochter, die erst später beitritt, die ist halt Rechnungswesen affin, die ist total aufs Rechnungswesen. Und der andere hat IT-HTL und ist im IT-Bereich, wo wir dringend brauchen.
Super.
Die Tochter hat Textiltechnologie studiert in Reutlingen, dann dort einen Bachelor gemacht, also voll drin. Und der vierte ist ein richtiger Manager-Typ, den ich halt an meine Seite jetzt nehme und das Management beibringe. Also das
heißt, alle notwendigen Konsequenzen.
Also die haben alle, das ist alles abgedeckt. Ja. Perfekt. Habe für alle schon die Aufgaben geschrieben, zusammengeschrieben, sind ihnen noch vorgelesen, habe sie ihnen noch nicht gegeben. Mit das, was ich, weil sie ist ja klar, ich kann nicht sagen, jetzt geht es ein und jetzt managt den Laden, das geht gar nicht. Ne?
Das ist, glaube ich, für beide Seiten nicht. Also vor allen Dingen muss ich diese Übergang mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch planen, dass sie akzeptiert werden. Weil ich habe vor kurzem mit einem Unternehmer, der die Max sagt, das Wichtigste war eben, auch wenn, Entschuldigung, nicht falsch verstehen, aber wenn der Senior dann noch da ist, dass die Mitarbeiter auch verstehen, jetzt sind die Jungen dann die Ansprechpartner und nehmen, das musste da auch räumlich getrennt werden und so weiter. Und
die Akzeptanz zwischen bestehenden Mitarbeiter und
das man, da sitzt Familie rein.
Genau, oder? Genau.
Also das, ich glaube, dass wir da noch ein...
Das wird ein Riesenthema.
Spannende Geschichte
werden, ja.
Aber wenn wir heute schon viel vom Bauchgefühl geredet haben, wie ist der Bauchgefühl da?
Ich fühle mich pudelwohl dabei, weil ja nach einem halben, dreiviertel Jahr schätze ich, weiß ich, viel leichter haben schon. Ja, in der ersten halben Jahr wird viel Arbeit, viel Gespräche. Aber da habe ich schon meinen Plan, wie ich das mache. Aber dann werde ich wieder einen weiteren halben Schritt zurück weitertreten. Mich umso mehr dann um den Hanf bemühen, also um meinen Schrebergarten. Das heißt, ich freue mich schon drauf. Ja, da war es eigentlich schon nicht.
Wichtig wird halt sein, dass du nicht zu viel zu Hause bist, wenn ich Marika saug. Wäre es ein Problem. Aber jetzt halt kurz noch eine Abschlussfrage. Jetzt frage ich noch. Jetzt fehlt alles, weiß ich, viel Spaß muss sein. Humor ist alles, oder? Jetzt eine Frage noch, lieber Gustl. Wenn du ein Gesetz kreieren könntest, an das sich alle halten müssten.
Ein Gesetz?
Ja, welches wäre das?
Ja, weil das ist, das Gesetz wäre, dass man mit Respekt aufeinander zugeht. Und jeden als den oder diejenige erkennt und respektiert, der ist.
Sehr schön.
Ja.
Unglaublich, das ist eine ganz schöne Antwort. Marika, was will wäre das bei dir? kann mich da nur anhängen an die Meinung von meinem Mann.
Und was das Gesetz auch noch beinhalten sollte, ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und Transparenz, weil ich auch ganz einfach der Meinung bin, es geht damit einfach auch. Ja.
Sehr schön, vielen Dank. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Ich muss sagen, ich muss mich recht herzlich bedanken. Ich darf mich recht herzlich bedanken. Das war wirklich ein Geschenk, das ihr beide heute, war für uns auch Premiere, dass ich zwei, ein Ehepaar gleichzeitig da habe, die ein Unternehmen leiten. Vielen, vielen Dank fürs Dasein, für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit, für eure Impulse für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man Unternehmen leiten, wie man seinen Kopf in den Griff haben kann, lieber Gustl, wie man auch gemeinsam mit dem richtigen Mindset, so wie du auch an die Ehe da herangehst und an Unternehmen Dinge durchhalten kann, auch wenn sie herausfordernd sind oder schwierig sind. Vielen, vielen Dank. Und auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern danke fürs Dabeisein. Ich liebe nämlich diese Gedankenräume. Ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht geht es euch auch gleich im Gespräch, kriege ich auch immer wieder Ideen und Gedanken und man kann sich gegenseitig inspirieren. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Bleibt euch nah.